Exoplaneten.
Ja.
Das ist unser Thema heute. Du siehst einen glücklichen Papsi vor dir sitzen, der gar nicht weiß, wie er dieses große Glück beschreiben soll, dass wir eine ganze Folge jetzt nur über Exoplaneten sprechen und ich gar nicht irgendwie so in diesem allgemeinen Blabla, das wir sonst immer so
aufzeichnen. Weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Ne?
Doch. Ich habe mir sogar ganz konkret, ich habe mich ja intensivst vorbereitet. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen.
Ja, deswegen, ja, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst.
Ach so, doch. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ein Thema. Aber der große, große Vorteil ist, ich habe mir intensiv Gedanken gemacht, wie wir diese Folge gestalten. Mhm. Weil Exoplaneten...
Ich habe dir vor ungefähr einer halben Stunde gesagt, dass wir heute zu Exoplaneten-Podcast...
Ja, aber das ist ja ein Thema, an dem ich eigentlich konstant dranbleibe, was die neuesten News auf dem... Der heiße Shit der Exoplaneten ist auch mir jederzeit ein Begriff. Deswegen kann da... schon mal rein gar nichts schief gehen. Ich habe mir überlegt, dass ich dir Fragen zu Exoplaneten stelle. Die Fragen sind auch so konzipiert, dass jeder, der eigentlich gar keine Ahnung hat von Exoplaneten, am Ende dann so ein bisschen, der am Anfang so ein bisschen abgeholt wird und dann wird es aber auch so ein bisschen spezifischer vielleicht. Und als Belohnung für jede Frage, die du beantworten kannst, zu meiner Zufriedenheit natürlich, ich werde das intensivst prüfen, bekommst du dann von mir einen verrückten Fakt über Exoplaneten, wo ich glaube, dass du den noch nicht kennst. Und du musst einfach ehrlich sagen, wenn du dann sagst, kenne ich nicht, und am Ende wissen wir dann bei 10 zu vergebenen Besonderheiten, wie viel davon kennst du, wie viel nicht, und habe ich quasi, geht es 5-5 aus oder gewinne ich 9-1, wovon ich jetzt aktuell ausgehe. Ja?
Ja.
Okay, dann kommen wir, starten wir direkt rein und kommen direkt zu Frage 1. Jason, was sind Exoplaneten?
So, Exoplaneten, Kurzwort für extrasolare Planeten, sind per Definition erstmal alle Planeten außerhalb des Sonnensystems. Sprich, die nicht um die Sonne kreisen. Aber tatsächlich, das klingt ja nach einer ganz einfachen Frage, tatsächlich geht es da aber schon los, weil man sich ja die Frage stellen kann, was ist denn ein Planet und was zählt dementsprechend als Exoplanet? Die allerersten Exoplaneten, die man entdeckt hat, wurden zurückgestuft, weil man sie für sogenannte braune Zwerge hielt, sprich für Himmelskörper, die zu massearm sind, um schon Sterne zu sein. Aber in deren Inneren Wasserstoffisotope, sprich Deuterium, fusioniert werden kann, zeitweise. Also eine Art Zwischenform zwischen Planet und Stern, dementsprechend kein Exoplanet. Oder ein anderer Zwischenfall, wo man darüber diskutieren kann, sind das Exoplaneten, ja oder nein, sind sogenannte Planemos, also Objekte planetarer Masse. Das sind Himmelskörper, die erstmal beschaffen sind wie Planeten, die auch außerhalb des Sonnensystems sich befinden, aber die keinen Stern umkreisen, sondern die einfach frei schwebend sozusagen durch die Galaxie ziehen. Und per Definition sind das keine Exoplaneten, weil es nicht mal Planeten sind per Definition, weil die Definition eines Planet enthält, er muss um einen Stern kreisen. Sinnvoll ist das natürlich eigentlich nicht, weil das waren ja alles mal Planeten, die dann aus ihrem Sternsystem herausgeschleudert wurden. Sprich, man nennt sie auch häufig Waisenplaneten oder vagabundierende Planeten. Und das könnte man jetzt natürlich irgendwie sagen, ja, es sind Einzelfälle, über die muss man sich nicht kümmern. Tatsächlich geht man aber mittlerweile davon aus, dass es mehr solcher vagabundierende Planeten geben könnte als Sterne. So praktisch, man geht aus von einer Dichte von etwa einem Planeten pro 50 Kubiklichtjahre. Und das ist viel zu wenig, um irgendwie gefährlich zu sein. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass diese vagabundierenden Planeten irgendwie sozusagen überall in der Galaxie sind und dann auch ja theoretisch in unser Sonnensystem eindringen könnten. Sowas kann vereinzelt passieren in der Geschichte des Sonnensystems, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem, es sind Milliarden in der ganzen Milchstraße, die diese alte Exoplanetendefinition ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Aber prinzipiell muss man also sagen, ein Exoplanet ist ein Planet außerhalb des Sonnensystems, und Planet, die Definition der Himmelskörper muss um einen Stern kreisen. Er muss groß genug sein, um von seiner eigenen Gravitationskraft in eine Kugelform gepresst zu werden. Hydrostatisches Gleichgewicht nennt man das. und er muss das dominierende Objekt in seinem Orbit sein. Sprich, es darf keine andere Himmelskörper ähnlicher Masse geben, mit denen er sich den Orbit teilt. Das ist der Grund, aus dem Pluto zurückgestuft wurde und kein Planet mehr ist, weil er sich eben in diesem Kuipergürtel befindet. Das sind die Definitionen für einen Planeten und die Definition, die überträgt sich 1:1 auf Exoplaneten. Mit dem Zusatz, dass es eben Planeten sind, die andere Sterne umkreisen.
Okay. Das heißt, angenommen, ich wäre ein eigener Stern, ja, also der Mirko-Stern, dann und es würden ausreichend Planeten mich umkreisen,
ja,
dann wäre ich ein eigener, aus deiner Blickwinkel heraus, ein eigener Exoplanet.
Nee, dann wären die Planeten, die dich umkreisen, Exoplaneten. Du wärst ein Stern.
Ja. Ja, ja, okay. Okay. Und aus deinem Blickwinkel heraus würdest du dann sagen, du blickst auch nochmal in eine andere Welt?
Das ist der Punkt. Man könnte davon ausgehen, dass diese Exoplaneten im Wesentlichen gleich sind wie die Planeten, die wir in unserem Sonnensystem haben. Warum sollten sie es denn nicht sein? Die sind ja auf die gleiche Art entstanden. Warum sollten wir irgendwas Spezielles sein? Der Punkt ist eben, dass man die Frage aber eigentlich mit Ja beantworten muss. Man blickt tatsächlich in andere Welten, wenn man Exoplaneten betrachtet. Denn wir haben gesehen, dass diese Exoplaneten tatsächlich völlig anders sind als das, was wir aus unserem Sonnensystem kennen. Direkt der allererste entdeckte Exoplanet um einen sonnenähnlichen Stern, das war 51 Pegasi b, ist ein Planet ungefähr von der Masse des Jupiters, also ein Gasplanet, ein großer Gasplanet, aber dieser Gasplanet ist extrem heiß. Er kreist in sehr, sehr geringer Distanz um seinen Stern und das ist völlig unüblich. Das kennen wir aus dem Sonnensystem nicht, weil in unserem Sonnensystem haben wir ganz klar den Aufbau. Die inneren Planeten sind Gesteinsplaneten, Merkur, Venus, Erde, Mars. Und die äußeren Planeten, das sind Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und das kennen wir so und das können wir uns auch gut erklären. Weil wenn wir uns anschauen, wie Planeten entstehen, dann war unser Kenntnisstand, bevor wir diese Exoplaneten entdeckt haben, eigentlich, Gasplaneten können nur in größerer Entfernung vom Stern entstehen, hinter der sogenannten Schneegrenze, ja, wo, weil nur dort genügend Material vorhanden ist, sodass diese Planeten so schnell stark wachsen können. Sprich, unsere Idee war, in großer Entfernung zum Stern entstehen Gasplaneten, in kleiner Entfernung zum Stern entstehen Gesteinsplaneten. Und dann entdecken wir den allerersten Exoplaneten und der ist ein Gasplanet, der aber viel, viel, viel näher um seinen Stern kreist, als der Merkur, also der sonnennächste Planet im Sonnensystem, um die Sonne kreist.
Und Zwischenfrage, sitzt du dann sagst, ah, geil Exoplanet, oder sitzt du dann da und sagst, shit, der ist irgendwie unlogisch, den nehme ich nicht?
Das ist geil, weil das heißt, dass unsere Vorstellung von der Planetenentstehung unvollständig sein muss und das bietet Raum für wissenschaftlichen Fortschritt. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, entweder durch irgendeinen Prozess können Gasplaneten in großer Nähe zur Sonne entstehen und das ist physikalisch nicht möglich. Oder, und das ist dann das, was wir sozusagen in unser Modell einfügen mussten, nachdem dieser Planet entdeckt wurde, Planeten migrieren. Also sie wandern von Orbit zu Orbit. Sie müssen sich nicht praktisch während ihrer gesamten Existenz in einer konstanten Entfernung zu ihrem Stern befinden, sondern Gasplaneten können in großer Entfernung von ihrem Stern entstehen und können dann aber durch Effekte, die wir erklären müssen, sich sehr nah an ihren Stern heranbewegen. Und das ist ein Faktor, den hatten wir so, bevor wir Exoplaneten entdeckt haben, gar nicht auf dem Schirm. Und der ist aber total spannend, weil wenn solche großen Gasplaneten praktisch durch ihr Sonnensystem wandern, dann haben sie mit ihrer Gravitationskraft, stören sie natürlich die anderen Planeten, die dort kreisen und können eventuell diese Planeten aus ihrem Orbit rauskatapultieren, sodass sie aus ihrem Sternsystem geschleudert werden. Und dann haben wir die Erklärung für die vagabundierenden Planeten, über die ich eben gerade gesprochen habe. Okay. Also diese weißen Planeten, das könnten alles Planeten sein, die von sogenannten heißen Jupiters, so heißen diese Gasplaneten, die nah an ihrem Stern umkreisen, die könnten alle von heißen Jupiters sozusagen auf ihrem Weg ins innere Sternsystem herausgeschleudert worden sein. Und so verbinden sich die Dinge so ein bisschen. Und das ist eben eines dieser Beispiele, dieser heißen Jupiter, dafür, dass diese Exoplaneten ganz andere Welten sind als das, was wir kennen. Und kleiner Fun Fact, dieser 51 Pegasi B wurde entdeckt 1995 von Didier Queloz und der ist heute Astronom an der ETH und leitet ein Zentrum, welches sich beschäftigt mit der Suche nach außerirdischem Leben auf Exoplaneten. Und neben dem Zentrum habe ich meine Physikübungsstunde. Das ist sehr cool.
Okay.
Und genau, also 1995, gar nicht so lange her.
Das würde mir so für die erste, eigentlich sind es ja schon zwei Fragen mit Nachfragen gewesen, aber insgesamt würde ich das jetzt mal so als erste Fragestellung, sage ich mal so, gelten lassen. Was uns natürlich dann zur zum lustigen Fakt über Exoplaneten führt. Jetzt wäre die Frage, es gibt die Möglichkeit, ich sage dir einen lustigen Fakt und du sagst mir einfach ganz ehrlich, ja, wusste ich oder wusste ich nicht. Oder doppelt oder nichts, das gibt dann zwei Punkte. Ich sage etwas zu einem, oder ich stelle dir eine Quizfrage zu einem Exoplaneten.
Sag erstmal einfach den Fakt.
Ja, dann kann ich dir die Quizfrage ja nicht mehr stellen, ne?
Ja, ich kann beim nächsten Mal ja nach der Quizfrage fragen.
Auf dem Exoplaneten HD189733b regnet es geschmolzenes Glas. Und dies geschieht auch noch horizontal, da die Windgeschwindigkeiten dort bis zu 8700 Kilometer pro Stunde erreichen.
Das mit horizontal wusste ich nicht.
Und weißt du, was meine Frage gewesen wäre? Ich hätte dir gesagt, Jesse, es gibt den Exoplaneten HD189733b und es regnet dort geschmolzenes Glas. Was ist das Besondere an diesem Regen, wäre meine Frage gewesen. Das also heißt, das, du hättest es dann tatsächlich, das hättest du nicht gewusst, hättest aber vorher sagen können, ja, weiß ich. Ja. Dann hast du doch alles richtig gemacht. Das heißt, gibt das jetzt einen vollen Punkt oder das ist das 1-1? Ist das ein Punkt für dich und einer für mich, weil du nur die Hälfte wusstest?
Ach so, ja, das ist mir egal.
Ist dir egal? Dann würde ich sagen 1-1.
Ja.
Ja, das klingt...
Eigentlich hätte man sich kombinieren können, weil es ist logisch, dass auf diesem Planeten große Windgeschwindigkeiten herrschen. Naja, wenn dort geschmolzenes Glas, es regnet, dann...
Es gibt Punktabzug für diese Undeutlichkeiten.
Wenn es dort geschmolzenes Glas regnet, ist ja ein Gasplanet, so.
Ja.
Und wenn es dort geschmolzenes Glas regnet, dann heißt das... Es muss sehr heiß sein dort. Also es muss ein heißer Jupiter sein. Mhm. Und wenn sich ein heißer Jupiter in großer Nähe zu seinem Stern befindet, nimmt die Atmosphäre dieses Planeten extrem viel Energie auf. Also muss es starke Winde geben. Das geht physikalisch gar nicht anders. Mhm. Und so hätte man sich easy herleiten können, dass das Glas praktisch von diesen Winden fertig in horizontale Richtung
abgelenkt. Also war die Frage eigentlich zu einfach.
Nee, weil ich wusste es jetzt halt
alles klar,
nicht. Aber
ist überhaupt kein Thema. Ich kann ja das sind ja jetzt auch alles Fragen. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie ChatGPT nachspielen, sondern ich habe natürlich aus meinem Wissensschatz schöpfe ich da natürlich insgesamt so ein bisschen, um dich hier zu prüfen in dieser Disziplin heute. Die nächste Frage geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Was fasziniert dich ganz persönlich an Exoplaneten?
Mich fasziniert, mich faszinieren mehrere Dinge, aber eine der, finde ich, faszinierendsten Dinge an Exoplaneten sind die Implikationen, die sie haben für unsere Rolle im Universum. Der Gedanke, dass es keine Exoplaneten gibt, also dass eigentlich Planeten nur hier um die Sonne kreisen und die anderen Sterne eigentlich keine Planeten haben. Das ist ein, finde ich, ganz furchtbarer Gedanke, weil das bedeuten würde, das Universum wäre ein ganz schön öder Ort. Und die Tatsache, dass Exoplaneten existieren, der heilige Gral des Ganzen wären ja erdähnliche Exoplaneten. Ja? Ich glaube, der Gedanke fasziniert alle Astronominnen am meisten. Es ist schön, dass wir so viele Exoplaneten finden.
Die haben nochmal einen speziellen Namen. Haben wir die nicht schon mal in der Folge gehabt?
Ja, also wir haben keine ganze Folge
über die gemacht. Nee, da hast du, glaube ich, in der allerersten Folge darüber gesprochen, über Exoplaneten in der
Habitable Zone. Ich
glaube, alle... Da hat es mich, glaube ich, das erste Mal aus den Socken gehauen, als du mit 7,5 mir um die Ohren gedrückt hast, die Habitable Zone von Exoplaneten oder irgendwie sowas war da,
glaube ich. Ja. Und ich glaube, alle Astronomen würden sagen, es ist cool, wenn wir so viele Exoplaneten finden, die völlig anders sind als das, was wir kennen. Heiße Jupiter und Neptun-ähnliche Planeten in großer Nähe zum Stern und Planeten, die Neutronensterne umkreisen und Dinge, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Aber das, was wir eigentlich suchen, was uns wirklich weiterbringen würde, ist ja eine zweite Erde. Ein Exoplanet, der so ist wie die Erde.
Du meinst damit Elon, die den besiedeln könnte, oder?
Ja, die Besiedlung ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Also die sind ja außerhalb unseres Sonnensystems, das heißt, die Entfernungen sind riesig groß. Aber prinzipiell, ja, auch der Gedanke, dass man eines fernen Tages diese Planeten erreichen könnte, dass wir andere Planeten in der Milchstraße besiedeln könnten, auch der Gedanke fasziniert mich. Aber das ist noch weit, weit, weit hin. Aber es würde ja schon absolut reichen und es hätte schon riesige philosophische Implikationen, wenn wir irgendwo um einen anderen Stern in der Milchstraße einen Planeten finden würden, der so ist wie die Erde. Und der die Entstehung von Leben ermöglicht. Und ja, das ist, ist diese habitable Zone ein Schlüsselkonzept. Man nennt die auch Goldlöckchenzone, weil es ist so ein bisschen wie eine wissenschaftliche Version der Hufeisentheorie aus der Politik, dass man sagt, ja, die Extreme, nur dass es stimmt in dem Fall. Also die habitable Zone ist eine Zone um einen Stern, also ein Ring praktisch, ne? Und diese Zone ist die Zone, wo der Abstand zum Stern genau richtig ist, um unter bestimmten Voraussetzungen die Existenz von flüssigem Wasser zu ermöglichen. Planeten, die zu nah um ihren Stern kreisen, bekommen zu viel Wärme von ihrem Stern. Hm. Und dementsprechend kann dort Wasser nur Dampf als Dampf existieren, in gasförmiger Form. Planeten, die zu weit weg von ihrem Stern kreisen, erhalten zu wenig Wärme von ihrem Stern und dort kann Wasser nur als Eis auftreten. Und nur Planeten, die genau die richtige Distanz haben, nicht zu weit, nicht zu nah, nur diese Planeten können theoretisch flüssiges Wasser auf ihrer Oberfläche haben. Und dann ist eben der Gedanke, okay, auf der Erde kann Leben nur mit flüssigem Wasser existieren, also ist es naheliegend auch zu sagen, wir suchen nach flüssigem Wasser, um nach lebensfreundlichen Planeten zu suchen. Es ist diese habitable Zone, aber wird häufig kritisiert, weil, und dass ein Planet in der habitablen Zone kreist, heißt nicht, dass er lebensfreundlich sein muss. Also in unserem Sonnensystem umkreisen die Venus, die Erde und der Mars die Sonne in ihrer habitablen Zone. Mhm. Und der Mars und der Venus sind beide überhaupt nicht lebensfreundlich. Und das liegt, obwohl sie sich theoretisch in der habitablen Zone befinden. Und das liegt daran, dass der Mars zu klein ist. Er hat kein schützendes Magnetfeld. Und dementsprechend wurde seine Atmosphäre vom Sonnenwind abgetragen. Und ohne Atmosphäre, ohne Druck auf der Oberfläche, kann auch kein flüssiges Wasser existieren. Mhm. Und auf der Venus gab es einen außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt. Ja, die Atmosphäre ist zu dick, dementsprechend kann auch dort kein flüssiges Wasser existieren. Also nur weil ein Planet in der habitablen Zone kreist, heißt es nicht, dass er auch lebensfreundlich sein muss, weil wir müssen die anderen Faktoren des Planeten auch berücksichtigen. Wie schwer ist der Planet? Welche Atmosphäre hat er? Man könnte sogar, es gibt Verfechter in der sogenannten Rare Earth Hypothese, die
Flat Earth.
Rare Earth, also seltene Erde. Die sagen, es sind auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren unabdingbar bei der Erde dafür, dass Leben entstanden ist. Und deswegen entsteht Leben praktisch nirgends. Also es gibt WissenschaftlerInnen, die auch sagen, nee, ein Planet, der braucht nicht, muss nicht nur in der habitablen Zone kreisen und braucht eine Atmosphäre und ein Magnetfeld, sondern bei der Erde sind es noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge entscheidend gewesen, die uns gar nicht so klar sind. Zum Beispiel die Lage der Sonne innerhalb der Galaxie. Ja, also es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, Planeten um Sterne, die sich im Zentrum der Milchstraße befinden, die sind prinzipiell überhaupt nicht lebensfreundlich, weil dort ständig Sterne kollidieren und irgendwelche Katastrophen passieren und dementsprechend ist das gesamte Zentrum der Galaxie schon mal gar nicht lebensfreundlich. Dann
klingt irgendwie alles so ein bisschen immer, als sprichst du über den Berliner Hauptbahnhof.
Ja.
So zwischendurch, wenn man so kurz den Faden verliert, dass es um Exoplaneten geht, denke ich immer so, du sprichst von irgendeiner Rückreise von irgendeinem großen Hauptbahnhof.
Ja, stimmt.
Ah, ständig kollidiert da irgendwann. Oh, und alles.
So kann man sich das galaktische Zentrum vorstellen, ja.
Okay.
Und die Art des Sterns, also man kann auch sagen, die Sonne, dass wir die Sonne als Stern umkreisen, das ist ein großes Glück, weil auch da hat man wieder ein bisschen diesen Gedanken des Mittelwegs. Sterne, die viel, viel größer sind als die Sonne, die verbrennen ihren Kernbrennstoff extrem schnell und da ist gar nicht genug Zeit, damit dort Leben entstehen könnte. Und sie dehnen sich auch so schnell aus, dass die habitable Zone ständig wandert und überhaupt nicht stabil ist. So. Und Sterne, die viel kleiner sind als die Sonne, die leben deutlich länger, Das liegt aber daran, dass sie vollständig konvektiv sind. Sprich, dass das Gas in ihnen, also das Plasma in ihnen, ständig umverteilt wird. Von außen nach innen. Und das sorgt für ein extrem starkes Magnetfeld. Das wiederum sorgt für extrem starke Flares, also Protuberanzen. Und diese Protuberanzen würden die Atmosphäre eines Planeten womöglich zerstören. Also auch da könnte man sagen, auch da gibt es nochmal sowas wie einen habitablen Bereich. Zu große Sterne und zu kleine Sterne sind beide nicht lebensfreundlich. So. Oder es geht weiter. Die allgemeine, der Aufbau des Planetensystems. Wenn du einen heißen Jupiter im Planetensystem hast, der von außen nach innen wandert, kann das dazu führen, dass die Bahnen der Planeten gestört werden, auch nicht lebensfreundlich. Dann, wir haben schon gesagt, die Masse des Planeten, wenn der Planet zu massearm ist, dann kann er seine Atmosphäre nicht halten, wie der Mars. Der Mond könnte ein Faktor sein. Die Erde hat einen extrem großen Mond, der ja die Erdachse stabilisiert. Nur durch den Mond haben wir stabile Jahreszeiten. Und den haben wir komplett aus Zufall bekommen. Den haben wir nur bekommen, weil die Erde in ihrer Frühphase mit einem massereichen Protoplaneten kollidiert ist. Und aus der Kollision ist der Mond entstanden. Das passiert ja bei den allermeisten Planeten nicht. Dementsprechend haben die allermeisten Planeten auch keinen so großen Mond wie die Erde. Und wenn man jetzt sagt, diese stabilen Jahreszeiten, die sind aber wichtig, damit die Erde habitabel ist, dann könnte es sein, dass es zwar ganz, ganz viele Planeten gibt, die in der habitablen Zone liegen, aber die haben alle keinen so großen Mond und dementsprechend sind sie auch nicht lebensfreundlich. Und dann kommen noch chemische Bedingungen. Ja, gibt es auf dem Planeten Plattentektonik? Gibt es einen Stoffkreislauf, der Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor etc., die praktisch Grundbausteine des Lebens zur Verfügung stellt? Gibt es einen stabilisierenden Kohlenstoffkreislauf, sprich einen Austausch von Kohlenstoff zwischen den Ozeanen und der Kruste? Denn das stabilisiert das Klima. Ja? Wenn es diesen Kreislauf nicht gibt, dann sind die sogenannten Kipppunkte, die wir erkennen, sind dann viel, 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 viel vulnerabler. Und dementsprechend könnte ein solcher Planet ganz leicht völlig zufrieren oder zu einer Venus werden, auf der das ganze Wasser verdampft. Also das sind alles, und die chemische Zusammensetzung, das sind alles Faktoren, da könnte man sagen, die sind alle nötig, damit ein Planet lebensfreundlich ist. Und dementsprechend ist das Konzept habitable Zone Quatsch. Auf der anderen Seite geht es aber auch umgekehrt. Es gibt auch WissenschaftlerInnen, die sagen, die habitable Zone ist viel zu konservativ ausgelegt. Leben kann überall entstehen. Es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, Leben kann entstehen auf eisigen Monden von Gasplaneten, die weit außerhalb der habitablen Zone kreisen. Weil wenn die ihren Planeten auf einem elliptischen Orbit umkreisen, dann werden die gestaucht und gestreckt und dann entsteht Gezeitenwärme, also ne, dann entsteht Wärme. Und diese Wärme könnte die Kruste des Eises von unten heraus schmelzen und so könnte ein Ozean unter der Eiskruste entstehen, in dem Leben existieren könnte. Also da hätten wir dann ein außerirdisches Leben, welches sich überhaupt nicht in der habitablen Zone befinden muss. Also dieser ganze Gedanke, habitable Zone, ist sehr, sehr, sehr vereinfacht. Das muss man immer berücksichtigen. Aber der Gedanke eines bewohnbaren Exoplaneten ist sicherlich einer der faszinierendsten Gedanken überhaupt.
Ja, da sage ich doch einfach mal vielen, vielen Dank für diese kompakte Antwort auf meine Frage, was fasziniert dich eigentlich so an Exoplaneten? Ja, du hast das mal geschmeidig irgendwie in 12 Minuten zusammengefasst, dafür bin ich dir sehr verbunden. Und damit hast du dir natürlich auf jeden Fall auch einen weiteren verrückten oder lustigen Fakt über Exoplaneten verdient. Mit dem Zusatz, dass ich diesmal prognostiziere, ja, es wird zumindest so sein, dass du wieder die Hälfte davon kennst. Okay. Bei der anderen Hälfte bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber das werden wir jetzt austesten. Ja. Auf manchen Exoplaneten, wie zum Beispiel auf Kepler 78b, dauert ein Tag länger als ein ganzes Jahr. Ja. Das weißt du auf jeden Fall, weil das hast du mir schon ein Dutzend Mal erzählt und erklärt und gesagt. Weil sie so nah an ihrem Stern kreisen und... Wie geht es weiter?
Weil sie so nah
ist, was ist der zweite Grund dafür?
Eine gebundene Rotation.
Ja. Was heißt eine gebundene Rotation
in dem Kontext? Das ist ein ganz spannendes Thema.
Ja? Ja. Kriegen wir das kompakter als 12 Minuten zusammengefasst?
Ich weiß es nicht, weil das schließt perfekt an die Frage der Bewohnbarkeit.
Okay.
Eine gebundene Rotation tritt ein, wenn ein Planet so nah um seinen Stern kreist, dass sich die Eigenrotation angleicht mit der Rotation um den Stern. also der Planet verliert praktisch Drehimpuls und dadurch dauert sozusagen, kreist der Planet dann genau, also kreist er genau in derselben Zeit einmal um sich selbst, wie er um seinen Stern kreist. So. Das heißt, ein Jahr und ein Tag sind exakt das Gleiche, dauern exakt gleich lang, weil der Planet sozusagen, ja, man nennt, auf Englisch nennt man das tidally locked, also er ist praktisch gefangen, mehr oder weniger. Er ist so nah an seinem Stern, dass sein Stern ihn fixiert und er sozusagen in derselben Zeit einmal um sich selbst sich dreht wie um seinen Stern. Und das bedeutet ja, dass er seinem Stern immer dieselbe Seite zu zeigt. Weil er braucht genauso lange, um sich selbst zu drehen, wie sich um seinen Stern zu drehen. Das bedeutet, die Seite, die zum Stern zeigt, ist immer dieselbe. Und die Zeit, die vom Stern weg zeigt, ist auch immer dieselbe. Weil auf der Erde ist es ja so, die Erde dreht sich um sich selbst. Und ja, dadurch
die zeigen sich doch dann kontinuerlich andere, wenn die sich um sich selbst.
Ach so, nee, weil sie ja drehen sich ja auch um den Stern gleichzeitig.
Ach du Scheiße.
Also auf der Erde haben
wir. Das sind Podcast-Folgen, die müssen wir mal morgens um 7:30 machen oder so, aber nicht abends um 9, wenn ich wirklich völlig kaputt bin. Das ist ja der Wahnsinn.
So, man kann sich das recht leicht aufzeichnen.
Ja.
Also.
Zeichne es mal in meinem Kopf gedanklich auf. Ja.
Das ist schwierig, aber auf der Erde entstehen ja Tag und Nacht dadurch, dass sich die Erde um sich selbst dreht und dadurch zeigt.
Das ist ja mir schon so. Also du Arsch, so weit vorne brauchst du auch nicht anfangen.
Ja, anscheinend ja schon. So, und jetzt, so, wenn sie sich jetzt aber praktisch, wenn du dir vorstellst, die Erde würde in 24 Stunden einmal um die Sonne kreisen.
Ja.
So, dann angenommen, sie dreht sich einmal um die Sonne, dann wäre. Also stell dir vor, das ist die Sonne und das bringt jetzt den anderen überhaupt nichts, aber du musst es verstehen. Also stell dir vor, das wäre die Sonne und das ist die Erde.
Ja.
So, das ist die eine Seite der Erde, das ist die andere Seite der Erde. So, die Seite ist aktuell zur Sonne zugesagt.
Ja.
So, jetzt dreht sich die Erde sozusagen
um die eigene Achse.
Nee, erstmal dreht sich die Erde um die Sonne.
Ja.
So, wenn sie eine halbe Rotation hat, dann zeigt sie der Sonne die andere Seite.
Ja. Hm? Ja.
So, in derselben Zeit macht sie aber auch eine halbe Rotation um sich selbst.
Ja.
Also einmal so und einmal so. Ist wieder dieselbe Seite.
Ja.
So, das bedeutet, es ist immer dieselbe Seite, die zur Sonne zeigt.
Ah, oh, fuck ja.
Ja.
Naja, ich bin jetzt, das ist einfach zu erklären, ich bin ja jetzt von einem Exoplanetensystem ausgegangen, welches um einen völlig imaginären anderen Stern kreist. Und dieser Stern wiederum, der dreht sich auch um die eigene
Achse. Um den anderen Stern.
Ja. Ja, ich bin da ein bisschen weiter
halt. Das klingt gravitativ nicht ganz stabil, aber naja. Was jedenfalls.
Wieso?
Na, weil wenn du einen Stern hast, der. Also angenommen, ein anderer Stern würde sich um den Stern kreisen.
Ja, aber der ernährt sich ja quasi von Lichtenergie.
Ach so, ja dann.
Deswegen funktioniert das dort. Das ist einfach, aber das hast du in Physik noch nicht, ne?
Nee.
Jetzt in
Zürich. Nee. Noch nicht.
Das kommt noch. Aber dann erzähl erstmal weiter. Ja. Lass uns ernsthaft bei der gebundenen Rotation bleiben. Weil die Leute, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wer sich jetzt hier, wir werden nachher bestimmt bei einem 2-Stunden-Podcast über Exoplaneten landen. Und diejenigen, die sich das Thema dann geben, die haben wirklich wahrscheinlich eher ein ernsthaftes Interesse, was über Exoplaneten zu erfahren und nicht mich dazwischen zu schwallen. Das heißt, bleib einfach mal bei der gebundenen Rotation und die Folgen. Das war, und erklär es nicht mir, sondern geh davon aus, dass es Menschen gibt, die sich da auch mehr für interessieren und da auch.
Ja, das Schwierigste haben wir jetzt eigentlich schon erklärt. Also
okay.
Wir haben jetzt sind dabei angekommen, ein Planet mit gebundener Rotation, der zeigt seinem Stern immer dieselbe Seite.
Mhm.
So, das heißt, die eine Seite erfährt extrem viel Wärme, die andere Seite gar keine. Also nicht gar keine, aber halt sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich für die Entstehung von Leben eher suboptimal, weil wir eine Seite haben, auf der es wahrscheinlich viel zu heiß ist und eine andere Seite, auf der es wahrscheinlich viel zu kalt ist. Also selbst wenn ein Planet mit gebundener Rotation sich in der habitablen Zone befindet, bringt das vielleicht gar nicht so viel, weil er auf der einen Seite gekocht wird, auf der anderen Seite gefriert. Und nur in der Mitte, da könnte es vielleicht eine ganz kleine Zone geben, in der die Temperaturen lebensfreundlich sind. Aber man kann sich vorstellen, was dort dann passiert. Extreme Stürme. Ja, man muss sich vorstellen, die eine Seite extrem warm, die andere extrem kalt. Das ist alles nicht so lebensfreundlich vermutlich. Und das ist ein Problem, weil 80% der Sterne, mindestens, wahrscheinlich eher mehr, sind sogenannte rote Zwergsterne. Das sind extrem kleine Sterne. Das heißt, um in der habitablen Zone sich zu befinden, muss ein Planet sehr nah um diesen Stern kreisen. um noch genug Wärme abzubekommen, damit Wasser flüssig sein kann. Und bei vielen Sternen ist es so, dass die habitable Zone so nah an dem Stern liegt, dass alle Planeten in der habitablen Zone definitiv eine gebundene Rotation haben. Das bedeutet, und das betrifft den Großteil aller Sterne in der Milchstraße, das bedeutet, der Großteil aller möglicherweise Kandidaten für eine zweite Erde könnte dann wegfallen dadurch, weil alle Planeten, die um rote Zwerge kreisen, vermutlich dann, also alle Planeten, die in der habitablen Zone um rote Zwerge kreisen, dann vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gebundene Rotation haben. Und das macht sie deutlich weniger lebensfreundlich. Aber man kann sich natürlich auch prinzipiell vorstellen, dass, ist vielleicht sogar ein interessanter Gedanke, dass außerirdisches Leben sich daran anpassen könnte. Ja, also das Leben auf so einem Planeten würde ganz anders aussehen.
Was für uns lebensunfreundlich sein muss, müsste für eine andere Spezies nicht unbedingt lebensunfreundlich sein.
Genau, man nennt diese Planeten auch Augapfelplaneten, weil man sich das so vorstellen muss, dass ja sozusagen eine Seite dann geschmolzen ist, also eventuell Wasser haben könnte. Eine andere Seite ist Eis. Das bedeutet, man kann sich das vom Optisch vielleicht vorstellen wie eine Art Augapfel, so könnte es aussehen.
Sauron. Also quasi der Gegenspieler von Sauron, wenn man so will. Okay.
So, das deswegen
ist Mordor auch ein Exoplanet?
Ich weiß es nicht.
Weiß ja nicht, ne?
Ich weiß nicht, ob Mordor ein, also ob das auf der Erde liegt oder ob das eine andere.
Mittelerde ist das.
Aber es ist Mittelerde ein Planet? Das ist doch ein Land, oder?
Nee, Mittelerde ist schon.
Ist ein ganzer Planet.
Ich würde sagen, es ist Planet.
Okay.
Wenn du an der Kante von der flachen Erde einfach auf so Richtung Osten runterspringst, dann landest du quasi direkt in Mittelerde. Ah. Kannst du mal ausprobieren.
Ja.
Also, fahren auch Züge hin.
Das wäre cool.
Das wäre cool, oder? Ja. Eine Flacherde, wo Züge wirklich bis zu einer Endstation fahren. Das wäre ein Ausflugsziel. Das hätte was. Das würden wir auf jeden Fall machen. Das sollten wir uns einfach mal von so einem Flacherdler, sollten wir uns das einfach mal besorgen lassen. So einen gemeinsamen Trip zur Endstation am Erdrand.
Ja, ich könnte jetzt sehr lange darüber sprechen, wenn die Erde tatsächlich flach wäre, was, also wie das Leben auf der Erde dann aussähe, weil
Machen wir lieber einen eigenen Podcast.
Ja, drüber, genau. Ja, so, deswegen zurück zur gebundenen Rotation.
Bist du, das muss eine kurze Zwischenfrage, bist du noch bei der Erklärung von gebundener Rotation?
Ja.
Ja? Okay, alles klar. So, dann weiß ich Bescheid.
Aber ich war eigentlich fast am Ende angekommen.
Ja, das ist eine gute. Ich trinke dann in der Zeit noch einen Schluck Malzbier. Aber
weil das ist eben die Bedeutung der gebundenen Rotation für die Bewohnbarkeit von Planeten. Die Tatsache, dass Planeten, die eben sich sehr nah um rote Zwergsterne kreisen, dass die gebunden rotieren, das reduziert die Anzahl der womöglicherweise bewohnbaren Planeten in der Milchstraße deutlich und das ist schlecht.
Hm, okay. Das war aber jetzt eigentlich keine Frage, auf die es jetzt dann wieder einen lustigen Fakt gibt, sondern das war eigentlich jetzt nur eine ergänzende Erklärung zum lustigen Fakt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich erstmal wieder mit einer Frage ja zu dem ganzen Thema weitermachen. Okay. Dann wäre meine nächste Frage, Jason, wie werden Exoplaneten denn entdeckt?
Sehr verschieden. Es gibt verschiedene Methoden. Die wahrscheinlich bekannteste ist die sogenannte Transitmethode. Die Transitmethode ist recht einfach zu verstehen. Man stelle sich vor, ein Exoplanet umkreist einen anderen Stern und wir beobachten diesen Stern. Dann wird es immer zweimal, also je nachdem, wie lange dauert das Jahr auf dem Exoplaneten, aber dann wird der Exoplanet in regelmäßigen Abständen zwischen uns und diesem Stern vorbeiziehen und dann wird er einen ganz kleinen Teil des Lichts dieses Sterns verdecken. Ja, also wir sehen den Exoplaneten praktisch vor seinem Stern vorbeiziehen und wie eine Art Mini-Sonnenfinsternis. Also der Exoplanet verdeckt einen ganz, ganz kleinen Teil des Lichts dieses Sterns. Und sprich, wenn wir einen Stern beobachten und er in regelmäßigen Abständen immer kurz dunkler wird, um dann wieder normal hell zu werden, dann wieder dunkler, dann wieder heller, dann wieder dunkler, dann wieder heller, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass dieser Stern von einem Planeten umkreist wird. Und man kann dann ja man kann dann damit Planeten entdecken und man kann auch schon relativ viel über die Planeten aussagen. Man kann zum Beispiel sich anschauen, wie groß ist denn der Anteil des Lichts, der verdeckt wird. Dann weiß man ungefähr, wie groß ist der Exoplanet. Und werden wir jetzt sehen, okay, das ist ein Exoplanet, der ist 20 mal so groß wie die Erde, dann wissen wir auch schon, das ist sehr wahrscheinlich ein Gasplanet. Wenn wir einen Planeten haben, der ungefähr so groß wie die Erde ist, dann wissen wir schon sehr wahrscheinlich, es ist ein Gesteinsplanet. Also so viel können wir direkt über die Transitmethode herausfinden. Und was wir auch herausfinden können, ganz einfach, wie lange dauert ein Jahr auf dem Planeten? Nämlich genau doppelt so lange wie der Rhythmus, in dem sich der Stern verdunkelt. Oder? Nee, exakt so lange wie der Rhythmus, in dem sich der Stern verdunkelt. Ja, exakt so lange wie der Rhythmus, in dem sich der Stern verdunkelt. So lange dauert ein Jahr auf diesem Planeten. Sprich, wir wissen dann nur darüber, dass wir beobachten, in welchem Rhythmus verdunkelt der Planet seinen Stern. Dadurch wissen wir direkt, wie groß ist der Planet, wahrscheinlich, wie ist er beschaffen, gasförmig oder fest, und in welcher Entfernung kreist er zum Stern. Das lässt sich dann recht einfach ausrechnen, wenn wir wissen, wie lange dauert ein Jahr dort. Und damit können wir schon eine recht gute Aussage darüber machen, könnte der denn lebensfreundlich sein oder nicht. Weil wir können dann wissen, dann kreist er in der habitablen Zone. Wir wissen, ist er fest oder ist er nicht fest. Und so lässt sich mit der Transitmethode recht viel aussagen direkt. Aber der Nachteil ist, das funktioniert natürlich nicht bei allen Planeten, sondern nur bei denen, die gegenüber uns so ausgerichtet sind, dass der Stern tatsächlich auch, also dass der Stern wirklich verdeckt wird. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass sich das praktisch, ne, also das Planeten ihre Sterne so umkreisen, dass sie von uns aus nie vor dem Stern vorbeiziehen. Man könnte sich auch vorstellen, wir haben hier einen Stern, wir sind hier und der Planet kreist praktisch so. Dann zieht er nie vor seinem Stern vorbei, von uns aus gesehen. Sprich, wir haben keine Chance, diesen Planeten zu entdecken mit der Transitmethode. Aber was man dann machen kann, dieser Planet hat ja eine Gravitation, der übt eine gewisse Schwerkraft auf seinen Stern. Das bedeutet, nicht nur der Planet kreist um den Stern, sondern auch der Stern wackelt ein ganz kleines bisschen. Der Planet zieht praktisch am Stern. Und auch das ist dann etwas, wenn wir sehen, ein Stern wackelt sozusagen ein bisschen, ist auch das ein sehr gutes Zeichen für einen Planeten. Und auch da, aus der Stärke des Wackelns und aus der Frequenz, wie schnell wackelt er, können wir wieder bestimmen, wie schwer ist der Planet ungefähr und wie lange dauert ein Jahr auf diesem Planeten. Auch damit lässt sich also recht viel über den Planeten direkt aussagen. Und in letzter Zeit können wir, das ging am Anfang noch nicht, aber in letzter Zeit können wir einige Exoplaneten sogar direkt fotografieren, tatsächlich, also ihr Licht einfach aufnehmen. Ich war jetzt am Donnerstag an der ETH, war eine Laborführung im Fachbereich Physik und ich habe daran teilgenommen. Und der letzte Arbeitsplatz, an dem wir waren, war von der Gruppe Exoplaneten tatsächlich. Und dort hat uns ein Exoplanetenforscher erzählt von einem Projekt an der ETH, wo es eben tatsächlich darum geht, Exoplaneten direkt zu fotografieren. Und
ab welcher iPhone-Version würde das machbar sein?
Gar nicht, weil man kann sich das ungefähr so vorstellen, also diese Sterne sind ja viel, 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 viel heller als die Planeten, die sie umkreisen. Und die Entfernung zwischen einem Stern und seinem Exoplaneten ist ja winzig im Vergleich zu der Entfernung zwischen uns und diesem Stern. So. Das heißt, man kann sich das von der Größenordnung ungefähr so vorstellen, als würden wir versuchen, ein Glühwürmchen zu fotografieren, welches sich einen Meter entfernt befindet von einem Leuchtturm und das Ganze aus über 7 Kilometern Entfernung. Das sind in etwa die runtergerechneten Maßstäbe, mit denen wir es dort zu tun haben.
Was nicht nur für mich als kurzsichtigen Menschen schwierig werden dürfte.
Ja. Richtig.
Aber ein schönes Beispiel. Ja, schönes Beispiel.
Das sind die Arten, auf die man Exoplaneten entdecken kann. Ein lustiges Gedankenspiel ist, das Ganze mal reverse zu denken. Wie könnten denn andere die Erde entdecken? Man hat tatsächlich sich mal damit beschäftigt, welche Sterne in der Nachbarschaft der Erde liegen denn genau so, dass man die Erde per Transitmethode entdecken könnte. Also von wo aus zieht die Erde vor der Sonne vorbei? Und man hat tatsächlich 29 potenziell bewohnbare Planeten gefunden, auf denen mögliche potenzielle außerirdische AstronomInnen die Erde entdecken könnten mit der Transitmethode. Sprich, es gibt dann sogar so Ideen, wie eine Art optische Tarnkappe zu bauen. Also es wäre relativ leicht machbar, sozusagen uns zu verstecken, ja, dafür zu sorgen, dass die Erde nicht mehr entdeckt werden kann mit Transitmethode, wenn man denn davon ausgeht, dass potenzielles außerirdisches Leben uns generell feindlich
gesinnt ist. Ey, sag so eine Scheiße nicht dem Söder oder dem Lindner oder irgendwie sowas, sonst wird dort, das wäre das Einzige, was die Schuldenbremse ins Wackeln bringt. Wahrscheinlich ist die Tarnkappe. Die Weltall-Tarnkappe, die wir brauchen. Ja.
So, das sind natürlich nur Gedankenspiele, die erst dann ernsthaft aus den Schubladen geholt werden müssten, wenn es denn irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass es in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft außerirdisches Leben gibt. Aber prinzipiell ein interessanter Gedanke, sich zu überlegen, wir suchen nach außerirdischem Leben auf anderen Exoplaneten und für die anderen ist die Erde ein Exoplanet. Wo könnte man die Erde denn entdecken? Und das ginge eben von einigen potenziell bewohnbaren Planeten.
Okay. Ich bin ziemlich zufrieden mit deiner Antwort. Das heißt, ich würde zumindest sagen, du hast sie dahingehend meistens korrekt beantwortet. Es war nicht so eloquent wie sonst. Du warst an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holprig. Ganz vorhin hast du auch schon mal Gas und Glas verwechselt. Also gut, mit meiner Expertise kann ich das Ganze aber zum Glück immer wieder so zurück auf das Level hieven, was es in diesem Podcast braucht, damit du endlich deine 1 Million Podcast-Abonnenten für den Radio Redoubel Podcast hinbekommst. Ja. In diesem Zusammenhang vielleicht ganz kurz einfach mal ein Prost auf Edith. Ne?
Ja,
würde ich mal sagen.
Ich bin dir sehr verbunden für diesen Thema.
Ja, Edith, ich dir auch. Edith ist eine unserer Unterstützerinnen auf Steady, einer Plattform, wo man verschiedene Wochenendrebellen Unterstützungspakete kaufen kann, kann man sagen, beziehungsweise eigentlich nicht kaufen kann, sondern man erhält sie im Gegenzug für eine Unterstützung. So muss man es eigentlich sagen. Aber unterm Strich ist das irgendwo manchmal auch so ein bisschen dasselbe, je nachdem, wie man es verpacken will. Aber da gibt es zum Beispiel ein Paket, wo man sich eine Podcast-Themenfolge aussuchen kann. Und da hat sich Edith Exoplaneten gewünscht. Und da war ich hier ähnlich dankbar wie Kai aus Karlsruhe, der sich wünschte
mathematische Grundlagen der Astrophysik.
Die mathematischen Grundlagen der Astrophysik. Das war ein ähnliches Highlight für mich persönlich. So sitze ich hier jetzt abends nach einem sehr, sehr langen Arbeitstag und höre mir sehr viel an zu Exoplaneten. Aber du hast dir auf jeden Fall den nächsten Fakt verdient. Wie viel steht es? Ich würde sagen 2-1 für dich. Vorhin, das wusstest du. Davor 1-1, also 2-1. Das heißt, die nächste Frage oder der nächste Punkt entscheidet so ein bisschen. Es gibt Exoplaneten, die so wenig Dichte haben, dass sie schwimmen würden, wenn man sie ins Wasser legt.
Ja.
Meine Frage wäre, nenne ein Beispiel. Das ist fies, ne?
Das kann ich, also die sind ja alles HD, was weiß ich.
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Ja, habe ich absichtlich gemacht, damit es wieder 2-2 steht. 2-2. Ein Beispiel ist WASP-107b. Ja. Der ist nämlich so fluffig wie ein
Zuckerwatte.
Marshmallow.
Ja. Ja. Die heißen auch Zuckerwatte-Planeten.
Heißen die Zuckerwatte? Ja. Ah, okay. Das wusste ich jetzt zum Beispiel wieder nicht. Ja,
ja, also tatsächlich die einzige Planetenbezeichnung, die ich nennen könnte, ist ein Pulsarplanet PSRB 1620-26c, den kenne ich tatsächlich auswendig, weil das ein Gesteinsplanet ist, der einen Pulsar umkreist, aber als Gesteinsplanet ist ja dementsprechend kein Zuckerwatteplanet, leider.
Okay. Gizi, wenn man diesem Podcast die letzten 100, keine Ahnung, Folgen gefolgt ist, dann weiß man, dass wir schon sehr häufig wenn wir über sowas sprechen, Exoplaneten, dass da sehr, sehr häufig die Kepler-Mission und das James-Webb-Weltraumteleskop eine Rolle spielen.
Ja.
Magst du es, kriegst du es hin in weniger als 45
Nein.
Minuten kurz?
Doch, 45 Minuten kriege ich hin.
Nein, versuch doch einfach mal kompakt zu erklären, was sind die Kepler-Missionen? Und dann im zweiten Schritt, mach erstmal die Kepler-Mission. Fangen wir damit an.
Kepler hat die Exoplanetenforschung komplett revolutioniert. Die allermeisten Exoplaneten, die wir kennen, kennen wir dank Kepler. Das ist ein Weltraumteleskop, welches eben ganz speziell darauf ausgerichtet war, Exoplaneten zu finden. Und die heißen dann, diese Exoplaneten heißen in der Regel auch alle irgendwie Kepler mit Vornamen, also mit dem ersten Namen. Hier Kepler 186F ist so eine ganz bekannte Kepler-Entdeckung. Und genau, was Kepler eben gemacht hat, ist diese Transit-Methode. Sprich, Kepler hat sich Sterne angeschaut und hat geschaut, ja, werden die denn in regelmäßigen Abständen verdeckt von, also schwankt die Helligkeit irgendwie in regelmäßigen Abständen. Und auf diese Weise hat Kepler eben extrem viele Exoplaneten entdeckt. Und der Nachfolger, James Webb.
Wir bleiben bei Kepler, ne? Wenn du mit Kepler.
Ja, aber die hängen zusammen.
Ach so, okay.
Das ist nämlich gerade das Ding. Kepler hat ganz viele Exoplaneten entdeckt. Und das Problem war aber so ein bisschen, also immer wenn man von Kepler eine Entdeckung gehört hat. Zum Beispiel, Kepler hat irgendwie einen Exoplaneten gefunden, der Da hat man eben berechnet, ne, aus der, daraus, wie viel Licht verdeckt er und in welchen Abständen verdeckt er das Licht, der kreist um die habitablen Zone und der ist fest, also terrestrischer Gesteinsplanet.
Mhm.
Dann hieß es ganz oft zweite Erde.
Mhm.
So. Und das Problem, also es wurde auch ja häufig getitelt, hat man viele in den Medien gelesen. Wenn man mal irgendwas von der Exoplanetenforschung gelesen hat, dann war es in der Regel ein Planet, den Kepler gefunden hat, der eben...
Wie viele Erden wir schon gefunden haben?
Ja, ja.
Eigentlich müssten die mitzählen, nicht immer zweite Erde, sondern ja, es müsste ja eigentlich schon Erde. 78. Ja, ja. Erde gefunden oder so.
Und das Ding ist, dass man zu dem Zeitpunkt eigentlich sicher sagen konnte, das ist Quatsch. Denn Kepler konnte noch überhaupt keine zweite Erde entdecken, weil alles, was Kepler konnte, war letztlich, ein bisschen mehr schon, aber ganz pauschal gesagt, Kepler konnte bestimmen, kreist er in der habitablen Zone und wie ist er vermutlich beschaffen? Gasförmig, also fest, etc.
Und dann, ich kann mir schon denken, wie es weitergeht. Hm. Du bist quasi dann so dieser Kepler, der diese Leistung erbracht hat und dann komme ich um die Ecke, James Webb, und sage dir dann, na und? Ich kann dir sagen, wie das Wasser auf diesem Planeten riecht oder irgendwas.
Sozusagen, so ja. Könnte man es zusammenfassen. Der Punkt ist, dass man auf diese Weise ja noch keine zweite Erde ausfindig machen kann, weil ich habe ja gerade gesagt, das sind noch ganz viele andere wichtige Faktoren.
Hm.
Vor allem die Atmosphäre. Und was wir schon seit etwas längerer Zeit können, ist, und das ist eigentlich völlig verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt, aber wir können die Atmosphären von Exoplaneten untersuchen, indem wir das Licht untersuchen, das vom Stern durch die Atmosphäre des Exoplaneten zu uns geflogen ist.
Wie krass das eigentlich
ist. Das ist wirklich krass. Man muss sich vorstellen, die Hülle des Exoplaneten ist 10 Kilometer dick vielleicht 100 Kilometer.
Weißt du, dann sitzt unser eins hier unten und denkt, wenn man nach dem Furzen erkennt, was derjenige gegessen hat, wäre man der große Hero. Aber das ist ja schon wirklich...
So, und halt das...
Das ist eigentlich auch schon wieder viel zu weit aus meiner Vorstellungskraft, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, und dass man sich dann vorstellt, wie weit diese Planeten... Also man muss sich vorstellen, diese Planeten sind... Viele Planeten, die Kepler gefunden hat, sind 20, 30, 40, 50 Lichtjahre entfernt. Das bedeutet, das Licht ist ja so schnell, das schafft es in etwas über einer Sekunde zum Mond.
Mhm.
So. Oder mehrmals um die Erde in einer Sekunde.
Mhm.
Und zu diesen Planeten braucht das Licht 20, 30, 40, 50 Jahre.
Mhm.
Mit dieser Geschwindigkeit. So weit sind diese
Planeten
entfernt.
Da ist man mit einem, wenn man da mit einem Zug hinfahren würde, wäre man da ein bisschen länger unterwegs.
Ja, einige Millionen Jahre.
Ist natürlich unrealistisch, weil interstellare Bahnfahrten hat Elon noch, hat er noch nicht auf dem Schirm. Aber wie lange würde man brauchen?
Mit was genau? Also mit den Raumschiffen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, würden wir zu den nächsten Planeten einige 10.000 Jahre brauchen.
Okay.
Und das sind Raumschiffe, die mehrere Kilometer pro Sekunde zurücklegen.
So mit dem RE-87 oder so wird es dann ein bisschen länger dauern.
Kannst du dir dann recht leicht
hochrechnen. Der hält natürlich wieder an jedem scheiß Exoplaneten zwischendurch. Das könnte natürlich zum Problem werden.
So.
Irgendwo. Ja.
Und wie gesagt, über solche Distanzen können wir das Licht, das eine wenige Kilometer dicke Atmosphäre durchquert hat, das können wir untersuchen.
Mhm.
Und wir können dann anhand dieses Lichtes eine Spektralanalyse machen. Also wir können sehen, dem Licht fehlen bestimmte Wellenlängen.
Mhm.
Also normalerweise Licht, das von einem Stern abgestrahlt wird, das enthält alle Wellenlängen. Das ist ein bunter Mix aus Wellenlängen. Und dann sehen wir aber plötzlich, es gibt ganz einzelne Wellenlängen, wo plötzlich nichts kommt. Ja? Wo wir kein Licht bekommen. Praktisch wie Lücken in diesem Spektrum. Und das Coole ist, das liegt daran, dass das Licht eben die Atmosphäre dieses Planeten durchquert hat und die chemischen Elemente, die sich in dieser Atmosphäre befinden, die absorbieren Licht. Das habe ich schon mal erklärt in der Folge zur Klimakrise. Das ist dasselbe Prinzip, ja. CO2 absorbiert Wärmestrahlung und dadurch heizt sich der Planet auf. Und jedes chemische Element und jede chemische Verbindung hat einen ganz charakteristischen Fingerabdruck, hat ganz charakteristische Wellenlängen, die es absorbiert, also nicht durchlässt. So, und wenn wir jetzt, gucken wir uns also das Licht an, was wir von einem Stern bekommen, und dann sehen wir, bei der und bei der und bei der und bei der Wellenlänge, da fehlt das Licht. Und dann kann man sehr leicht im Buch nachschlagen, okay, das sind genau die Absorptionsspektren von den und den und den chemischen Elementen. Also sind das die chemischen Elemente, die in der Atmosphäre vorkommen. So, das ist das Prinzip. Wo fehlt das Licht? Und wir wissen von jedem Element und von jeder Verbindung, welches Licht wird nicht durchgelassen von diesen Stoffen. Und dadurch können wir zurückschließen, wie ist die Atmosphäre dieses Planeten zusammengesetzt. Und wenn wir wissen, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist, wir wissen, wie viel Wärme enthält der Stern von seinem Planet, der Planet von seinem Stern. Und wir wissen, in welcher Entfernung befindet er sich, wir wissen, wie lange dauert dort ein Jahr. Dann können wir mit Thermodynamik ausrechnen, wie warm ist es auf diesem Planeten. Und existiert dort flüssiges Wasser, ja oder nein? Das ist ganz, ganz, ganz vereinfacht runtergebrochen,
dass es funktioniert. Ganz vereinfacht, auf jeden Fall.
Das Ding ist, das konnten wir bisher schon bei Gasplaneten. Bei Gasplaneten ist es natürlich ein bisschen langweilig, weil die sind ja sowieso höchstwahrscheinlich nicht lebensfreundlich. Also gibt es auch Überlegungen zu, könnte Leben, außerirdisches Leben auf Gasplaneten existieren, aber das sehe ganz, ganz anders aus als alles, was wir kennen. Uns interessieren in erster Linie Gesteinsplaneten, wenn wir nach Leben suchen, wie wir es kennen. Und bei Gesteinsplaneten konnten wir das bisher kaum, weil deren Atmosphären sind natürlich viel dünner. So. Und da kommt James Webb. James Webb verspricht uns, dass wir die Atmosphären erdähnlicher Gesteinsplaneten untersuchen können. Erdähnlich heißt prinzipiell, also erdähnlich in der astronomischen Sprache heißt fest. Also auch der Merkur, die Venus und der Mars sind erdähnlich in dem Sinne. Aber wir könnten dann tatsächlich mit James Webb in den nächsten Jahren herausfinden, sind diese Planeten wirklich der Erde ähnlich und könnte auf diesen Planeten flüssiges Wasser existieren. Was wir suchen ist, zum Beispiel CO2 in dieser Atmosphäre, ja. Wenn die Planeten keine Treibhausgase in ihrer Atmosphäre enthalten, dann ist es höchstwahrscheinlich zu kalt. Dann wird dort kein Leben entstehen können. Die Planeten brauchen Treibhausgase. Sie dürfen natürlich auch nicht zu viele Treibhausgase haben, weil sonst passiert das, was wir gerade auf unserem eigenen Planeten sehr gut beobachten können. Auch das ist nicht lebensfreundlich. Und wenn wir dann praktisch wissen, wie viel Treibhausgase existieren in der Atmosphäre, können wir auf die Temperatur zurückschließen. Und der absolute Game Changer, der Jackpot wäre natürlich, wenn wir uns das Licht angucken und wir sehen, es fehlen genau die Wellenlängen, die absorbiert werden von Sauerstoff. Weil Sauerstoff kann in großen Mengen nur durch biologische Prozesse entstehen. Das wäre der direkte Beweis für außerirdisches Leben auf einem Planeten. Nur indem wir die Atmosphäre uns anschauen, sonst nichts.
Krasse Scheiße, sag ich mal.
Ja.
Und mit dieser ausführlichen und wieder mal diesmal auch deutlich souveräneren Antwort hast du dich gut vorbereitet, hast du dir natürlich auch die nächste Punktemöglichkeit verdient. Es steht weiter 2-2 steht's. Ah ja, 2-2 steht's, genau. In der nächsten Runde würde ich dir einen Planet und eine Besonderheit nennen. Mhm. Und dann müssen wir einen weiteren ähnlichen Planet benennen können, der diese selbe
Voraussetzung... Schon wieder mit Namen.
Ja,
Alter.
Mit Namen, aber diesmal mit dem Joker. Wir müssen abwechselnd einfach Planeten nennen mit derselben Bedingung.
Ja, aber du hast sie ja alle da stehen.
Nein, ich habe sie. So, okay. Ich habe da nicht alle stehen. Und du kannst mir dann so... Und du darfst sogar sagen, wer anfangen darf, ob ich anfangen soll oder du. Okay?
Ja.
Also, dann. Exoplaneten wie Kepler 16b.
Ja.
Umkreisen zwei Sonnen.
Ja.
Nenne mir einen weiteren Planet, wo das der Fall ist.
Der Planet
muss... Eigentlich ganz einfach.
Der Planet muss beide Sonnen umkreisen.
Mhm.
Das heißt, es zählt nicht, wenn er sich einfach in einem Doppelsternsystem befindet, in dem
immer
nur eine Sonne
umkreist. Kein Beschiss, bitte. Also wir wollen schon fair bleiben, so ein bisschen. Ja.
Kepler 16b.
Ja, du darfst jetzt nicht 3 Stunden überlegen, aber mir fällt nichts ein. Du fängst an, sondern musst schon relativ zügig entscheiden, wer fängt an.
Ich habe gerade eine, also ich bin ehrlich, ich weiß keinen aus dem Kopf, aber ich könnte natürlich einen riskanten Move bringen, das, was man aus der Benennung der Exoplaneten sehr einfach schlussfolgern könnte, aber ich weiß nicht, ob dieser Planet wirklich existiert.
Hä?
Ich könnte jetzt sagen Kepler 16c. Weil wenn es dann mehr als 2 Planeten gibt, aber ich keine Ahnung, ob der existiert, wahrscheinlich nicht, weil solche Planeten sind, also du fängst an.
Kepler 16, ich frage jetzt ganz kurz, ob der Planet Kepler 16c existiert. Derzeit ist nur ein Exoplanet im Kepler 16-System bekannt, nämlich Kepler 16b, der beide Sterne des Doppelsternsystems umkreist. Das bedeutet für dich natürlich leider, das ist eine Falschantwort. Nee,
ich habe die Antwort nicht gemacht. Ich habe gesagt, du fängst an.
Nee, es steht jetzt 3 zu 2.
Ich habe gesagt, ich könnte jetzt sagen und dann
habe ich gesagt. Ja, du hast gesagt.
Nein, ich habe nicht gesagt Kepler 16b.
Ach so, man macht hier also über diese Schiene versuchen.
Ihr könnt alle nachhören, ja. Ich habe gesagt, ich könnte das jetzt sagen, aber du fängst an.
Nein, du kannst auch versuchen mit unfairen Mitteln, ich werde dich trotzdem schlagen, ich nenne den Tatooine.
Das ist kein echter Planet.
Ich habe nicht gesagt echter Planet, ich habe gesagt dein Planet. Hör's nach.
Nein.
Du kannst es nachhören.
Das ist aber kein Planet.
Guck dir Star Wars an.
Ich kenne Star Wars,
ja,
sehr gut.
Also, und?
Das ist kein Planet.
Was ist das denn sonst?
Das ist fiktional.
Was ist das?
Das ist fiktional.
Na, das doch zählt auf jeden Fall. Da, also das musst du ganz klar sagen. Es ist, ich habe einen Planet benannt, der vollkommen korrekt ist.
Das ist kein Planet.
Also das muss, da müsstest du mir erstmal mir das Gegenteil beweisen. Ja.
Ja, okay, dann zeige das Tatooine die Planetenkriterien erfüllt.
Nein, also 3-2
nein
für mich.
Nein.
Doch, also das
okay,
ist.
Okay, 3-2, wenn du mir alle. Okay, ich erkenne es an, Tatooine als Fiktion. Du hast nicht gesagt fiktionale Planeten, aber dann will ich Quellen dafür, dass er alle drei Kriterien für einen Planeten erfüllt. Du musst mir also zeigen, dass die planetarische Diskriminante von Tatooine ausreicht, damit er seinen Orbit sozusagen dominiert.
Du glaubst ja wohl nicht allen Ernst. Du, was heißt, das ist total easy.
Ja.
Da rufe ich morgen hier so 2-3 Star Wars-Fans an und dann können die mir das bestätigen. Was müssen die bestätigen nochmal?
Alle drei Planetenkriterien. Die ersten beiden sind offensichtlich. Also
Aufruf an alle Star Wars-Fans. Ich bräuchte mal bitte kurz die Bestätigung, dass der Tatooine alle drei Planetenkriterien erfüllt. Reicht als Kommentar bei Facebook, Mail oder sonstiges. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht um einen wichtigen Punkt. Ich möchte diesen Sieg nach Hause tragen. Bis dahin, bis das Final geklärt ist, würde ich sagen, steht es trotzdem definitiv 3-2 für mich.
Nein.
Also sagen wir 2-2 bleibt weiter. Wenn, dann wird dieser Punkt aber noch nachträglich vergeben, gegebenenfalls. Okay, dann würde ich sagen, dann ist das auch, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ja. Jason, wir sind schon bei fast einer Stunde.
Ja.
Von daher müssen wir natürlich insgesamt so ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht tatsächlich in eine dreistündige Diskussion, obwohl ich es sehr, sehr genieße. Magst du vielleicht ganz kurz umreißen? Es könnte ja sein, wenn jetzt irgendwelche bayerischen Foodblogger M.S. aus München hört jetzt heute diesen Podcast und hat sofort die glorreiche Idee der Besiedelung von Exoplaneten insgesamt. Gibt es irgendwas Belastbares, was du insgesamt zum Thema Bewohnbarkeit von Exoplaneten nach aktuellem Stand der Dinge sagen kannst?
Wie gesagt, ich eben gerade schon gesagt habe, sind wir gerade erst jetzt so weit, dass wir die Atmosphären dieser Planeten untersuchen können. Also Stand heute haben wir keine zweite Erde. Was wir aber haben, ist die Gewissheit, dass die allermeisten Planeten, dass die allermeisten Sterne Exoplaneten haben. Und wir wissen, es gibt 100 bis 400 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Das heißt, wir können schlussfolgern, es gibt hunderte Milliarden oder gar Billionen Planeten in der Milchstraße. Eine Schätzung sind etwa 3,2 Billionen Planeten, damit man sich das mal klar macht. Man könnte 2,2 Milliarden Jahre lang jeden Tag einen Exoplaneten besuchen. Und da resultiert es aus der Statistik, dass es unfassbar unwahrscheinlich sein muss, dass tatsächlich Planeten bewohnbar sind, damit kein einziger bewohnbar ist außer der Erde. Ja? Also allein es gibt so viele Exoplaneten, dass schon eine minimale Wahrscheinlichkeit für Bewohnbarkeit ausreicht, damit es extrem viele bewohnbare Planeten in der Milchstraße gibt. Wir haben noch außer der Erde keinen einzigen sicher bewohnbaren Planeten gefunden, aber das liegt daran, dass unsere Technik noch nicht so weit war. Und sinnvolle Abschätzungen sagen, dass etwa einer von 5 sonnenähnlichen Sternen einen Gesteinsplaneten in der habitablen Zone hat. Das würde erstmal bedeuten, Milliarden möglicherweise potenziell bewohnbarer Planeten. Und die Frage, auf die es jetzt ganz entscheidend ankommt, sind diese ganzen Faktoren, über die wir gesprochen haben. Was braucht es wirklich, damit Leben entsteht? Wie sind die Atmosphären beschaffen? Haben die Magnetfelder? Gibt es andere Faktoren, die relevant sind, Plattentektonik, Monde etc., wie wichtig sind die für die Entstehung von Leben? Das ist die ganz entscheidende Frage, die sich stellt bei der Frage, sind die tatsächlich alle bewohnbar? Es gibt unzählig viele, die bewohnbar sein könnten und ob sie bewohnbar sind, das ist das, was jetzt geklärt werden muss. Und wenn du mich persönlich fragst, meine Einschätzung ist ja, weil traditionell in der Wissenschaftsgeschichte haben Hypothesen, die die Erde irgendwie zu was Besonderem erklärt haben, nie gehalten. Also es war immer der Trend in der Wissenschaft, dass wir unbedeutender geworden sind. Ja? Irgendwelche Annahmen, die irgendwie enthielten, dass die Erde was Besonderes ist, die haben sich immer als falsch herausgestellt. Und ich wüsste nicht, warum das diesmal anders sein sollte. Die Bausteine fürs Leben gibt es überall. Überall produzieren Sterne die gleichen Elemente. Überall entstehen Planeten auf die gleiche Art. Überall funktionieren die Gesetze der Physik genauso wie hier. Warum sollte dann das Ergebnis woanders völlig anders aussehen? Also, ich bin mir sehr sicher, dass es in der Milchstraße von bewohnbaren Planeten wimmelt. Und was die Besiedlung dieser Planeten angeht, das ist eine ganz andere Frage, weil das Hauptproblem ist, dass selbst die nächsten Exoplaneten einfach alle extrem, extrem weit entfernt sind und dass wir mit unseren aktuellen Technologien zehntausende Jahre bräuchten, um sie zu erreichen. Und um das zu lösen, bräuchten wir ganz neue Antriebe. Das ist wieder eine technologische Frage, ja. Wir bräuchten
denen unser Körper auch standhalten kann.
Ja, das ist auch ein Ding. Also wenn man tatsächlich Menschen transportieren will, dann gibt sich die Frage, wir können gar nicht so schnell beschleunigen, weil das würde uns töten. Wir brauchen ein Schutzschild vor kosmischer Strahlung. Wir brauchen künstliche Gravitation. Ja, es kann nicht sein, dass, ich meine, eine Reise zu einem anderen Exoplaneten würde definitiv mehrere Generationen dauern. Sprich, das Raumschiff müsste eine ganze Stadt sein, in dem Menschen geboren werden und wieder sterben und Nachkommen produzieren.
Und es wird wahrscheinlich sogar unangenehmer als unsere Zugreise nach Constanta.
Das ist der Punkt. Es ist, tatsächlich kann man sich vorstellen, dass schon die zweite Generation, die dort geboren wird, ja eigentlich nicht mehr frei ist. Ja, also ich meine, die aufbrechen, die entscheiden sich, zu diesem Exoplaneten aufzubrechen mit dem Wissen, dass sie ihn selber niemals sehen werden. Die auf diesem Raumschiff geboren werden und auf diesem Raumschiff sterben, ohne jemals die Erde gesehen zu haben und ohne jemals diesen Exoplaneten zu erreichen, die haben keine Wahl. So.
Die wissen nie, wie Bottrop aussieht.
Nee.
Ja.
Die wissen auch nicht, wie sich Regen anfühlt oder die haben überhaupt keinen Bezug mehr.
Wie es aussieht, wenn man in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof ankommt.
Ja, das kann man dann eigentlich ja nicht zumuten. So.
Weiß ich nicht. Wenn die Wahl hätten so tatsächlich und die würden als Alternative dann den Bahnhof in Gelsenkirchen sehen oder so.
So.
Das weiß ich
das,
nicht.
Das kann ich auch nicht einschätzen. Aber das sind die ethischen Probleme. So, dann geht's weiter mit der Nahrungsmittelversorgung. Das Ganze müsste irgendwie autark sein. Und dann muss man ja, wenn man am Ziel ankommt, dann geht ja die Herausforderung eigentlich erst richtig los. Ich meine, angenommen, dieser Planet wäre noch nicht bewohnt, dann hat er wahrscheinlich noch keine sauerstoffreiche Atmosphäre. Weil Sauerstoff kann nur entstehen, in großen Mengen, durch biologische Prozesse. Das heißt, wir müssten diesem Planeten erstmal irgendwie eine Sauerstoffatmosphäre verpassen. Und wir sind zwar Meister darin, die Atmosphären von Planeten zu verändern, aber sie mit Sauerstoff anzureichern, das ist gar nicht so einfach. Und wenn auf diesem Planeten schon Sauerstoff existiert, dann heißt das auch schon, dass dort schon Leben existiert. Und dann ist die Frage, wie würden wir mit dem einheimischen, außerirdischen Leben dort harmonieren? Gar nicht, vermutlich. Wahrscheinlich allein schon aus biologischen Gründen würde das nicht passen. Wir könnten diese Planeten kontaminieren. Ja, das geht schon los bei, wenn wir dort irgendwann eines Tages mal robotische Raumsonden hinschicken. Wenn die nicht steril sind, dann könnten wir eine Katastrophe auslösen, ja, indem wir dort irdisches Leben einschleppen, welches dann das mehr oder weniger schutzlose einheimische Leben zerstören würde. Sprich, alle Konzepte für Reisen zu Exoplaneten sind in ihrer absoluten Anfangsphase. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und ich finde das auch spannende Projekte, zum Beispiel die Idee tatsächlich Proxima Centauri, das ist ja der nächste Stern von uns aus, der hat einen Planeten. Und dieser Planet, den gibt es seitdem er entdeckt wurde. Ich erinnere mich noch daran, wann er entdeckt wurde. Also ich habe die Entdeckung selber mitbekommen tatsächlich. Das war 2018, soweit ich weiß. Und das war es war auch mal wieder einer der Momente, wo man es nicht nur innerhalb der wissenschaftlichen Community, sondern wo man eine Entdeckung auch wieder weitere Kreise gezogen hat, weil es eben der erdnächste bekannte Exoplanet war. Also man hat herausgefunden, direkt der nächste Stern zu uns.
Das hast du, glaube ich, damals auch im Podcast erzählt.
Ja, müsste Radio Rebell Folge zu geben. Hm. Das ist natürlich spannend, dass direkt der nächste Stern zu uns einen Exoplaneten hat. Und dieser Exoplanet ist ein Gesteinsplanet in der habitablen Zone. Hm. Das ist natürlich großartig, weil wir ihn sehr gut untersuchen können, weil er relativ nah dran liegt, auch wenn er immer noch sehr, sehr weit weg ist. Und da, seitdem er entdeckt wurde, wird intensiv daran geforscht, ist er bewohnbar, ja oder nein. Und da ist diese gebundene Rotation ein Problem. Man hat sich so intensiv mit diesem Planeten, Proxima B heißt er, beschäftigt und hat tatsächlich verschiedene Szenarien entwickelt. Ja? Wie warm ist es auf dem Planeten, wenn er eine gebundene Rotation hat? Wie warm ist es, wenn er keine gebundene Rotation hat? Wie warm ist es, wenn er CO2 in der Atmosphäre enthält? Wie warm ist es, wenn er kein CO2 in der Atmosphäre enthält? Man konnte diesen Planeten so gut untersuchen, dass man verschiedene Landkarten von diesem Planeten erstellt hat.
Musste man doch auch. Das ist doch, wenn das der mit der gebundenen Rotation ist, dann ist das doch wieder einer von denen, wo immer dieselbe Seite
zu... Aber das wissen wir nicht, ob er eine gebundene Rotation hat.
Ach so, okay.
Das sind keine Landkarten, die wir durch Fotos gemacht haben, sondern wir haben das simuliert. Hm. Ja? Also man hat sich ganz physikalischen Parameter angeschaut und hat dann Annahmen getroffen, hat sich geschaut, wie würde sich der Planet unter diesen Annahmen entwickeln. Und diese gebundene Rotation könnte ein Problem sein. Proxima Centauri ist ein roter Zwergstern, das heißt, er neigt auch zu Protuberanzen. Auch das könnte ein Problem sein.
Ist auch so eine Modekrankheit unter den Planeten geworden, ne?
Unter roten Zwergen
besonders. Ja, unter roten Zwergen, meine ich ja.
Ja, Protuberanzen sind ein Problem für außerirdisches Leben. Und es könnte also auch sein, dass selbst wenn dieser Planet mal lebensfreundlich war, das jetzt schon lange nicht mehr ist, weil die Atmosphäre abgetragen wurde und damit auch das flüssige Wasser dann verdampft ist. Aber bis heute können wir nicht ausschließen, dass dieser Planet lebensfreundlich sein könnte. Und wenn er lebensfreundlich ist, dann ist es im Bereich des Möglichen, dass wir tatsächlich sowas wie eine zweite Erde haben, in direkter kosmischer Nachbarschaft. Hm. Und das wäre natürlich, erstens wäre das natürlich toll, weil wir könnten diesen Planeten gut erforschen. Und es gibt, wie gesagt, auch diese Überlegungen, könnte man denn zumindest mit robotischen Raumsonden diesen Planeten aus der Nähe erforschen? Könnte man dorthin fliegen? Ja? Nicht mit Menschen, sondern automatisiert. Da gibt es das sogenannte Projekt Starshot, das die Idee ist, sozusagen miniaturisierte Raumsonden, extrem klein, mit Lasersegeln auszustatten und dann eben mit einem leistungsstarken Laser auf diese Sonden zu zielen und sie so auf extrem hohe Geschwindigkeiten, 10% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, dann könnte man eben zu Proxima Centauri B fliegen und könnte ihn sich aus der Nähe anschauen, ja, um dort zum Beispiel nach Leben zu suchen. Es wird immer mal wieder als ein mögliches Startdatum genannt, 2069, das 100-jährige Jubiläum der astronautischen Mondlandung. Ob es dazu kommt oder nicht, man weiß es nicht. Das hängt ganz von der Prioritätensetzung der NASA ab und davon, ob die technischen Herausforderungen dafür gelöst werden, ja, ein Material zu entwickeln, welches für das Sonnensegel geeignet ist, ein leistungsstarken Laser, die Frage, was macht der mit der Atmosphäre, die Fortschritte in der KI, so eine Raumsonde müsste autonom sein, das hängt von ganz vielen Fragen ab. Aber prinzipiell verbietet uns nichts, eventuell eines fernen Tages diesem Planeten einen Besuch abzustatten, Proxima B. Und wenn sich herausstellt, der ist lebensfreundlich, dann haben wir direkt der erdnächste Exoplanet, der lebensfreundlich ist. Und das heißt statistisch, es gibt überall lebensfreundliche Planeten. Weil es ist ausgeschlossen, dass zwei Planeten, die exakt benachbart sind in der Milchstraße, die einzigen beiden bewohnbaren sind. Das ergibt keinen Sinn.
Das wäre so, wie wenn es auf der ganzen Welt, man will wissen, gibt es auf der ganzen Welt geile Fußballstadien und dann entdeckt man ein geiles in Kassel und dann ein geiles in Aalen oder so. Also völlig surreal jetzt natürlich.
Ja, insgesamt. Genau.
Aber dann wüsste man automatisch, es muss noch mehr geile Fußballstadien auf der Welt geben.
Wenn man davon ausgeht, dass auf der Erde gilt das vielleicht nicht so ganz, weil auf der Erde haben wir verschiedene Kulturräume.
Ja, total bescheuertes Beispiel.
Im Weltraum gilt das tatsächlich, weil im Weltraum gilt so ein bisschen der Grundsatz, nennt man kosmologisches
Prinzip. Ich wollte mit meinem Einwand eigentlich nur kurz zum Ausdruck bringen, dass du gerade über die Bewohnbarkeit von Exoplaneten jetzt seit 12 Minuten philosophierst. Also, wir bei 1 Stunde 10 Minuten sind und ich eigentlich noch 14 Fragen offen habe, die wir aber heute sehr, sehr einkürzen werden.
Ja, also das ist mir dann auch das Letzte dazu, kosmologisches Prinzip, das bezeichnet in der Kosmologie die Tatsache, dass man davon ausgeht, überall im Universum sieht es im Wesentlichen gleich aus, überall gelten die gleichen Gesetze, warum sollte es auch anders sein? Und deswegen, wenn man zwei bewohnbare Planeten in direkter Nachbarschaft zueinander hat, die unabhängig voneinander bewohnbar geworden sind, dann gibt es überall bewohnbare Planeten.
Okay. Ja, das war natürlich wieder jetzt nicht so ganz schlecht, deswegen hast du dir auch wieder einen weiteren lustigen Fakt über Exoplaneten verdient. Nur mein Problem ist, ne, und das ist wirklich creepy, ich habe ja quasi bevor wir aufgezeichnet haben, mir 10 Fakten raussuchen lassen über unser Rechercheteam.
Ja. Ja.
Und das Rechercheteam, und jetzt gehe ich die eigentlich der Reihe nach durch. Ja. Und du hast dann angefangen zu erzählen, dann ging es um die Wohnbarkeit Planeten. Und was wäre der nächste Planet, der hier jetzt in dem Fakt benannt wird?
Proxima B.
Proxima Centauri B. Deswegen lasse ich den natürlich jetzt weg.
Was wäre denn die Frage dazu?
Nein, es kommt noch viel besser. Ah. Ich habe dann gedacht, dann nimmst du die nächste.
Ja.
Da geht es um Rogue Planets.
Ah ja.
Die hast du also vorhin auch schon genannt. Ja. Dann wäre ich gesagt, nimmst du die nächsten. Das wäre Gliese 436b.
Ja.
Bei Gliese brauche ich gar nicht weiterlesen.
Der Name ist schon der
Klingel. Da schrillen schon alle Alarmglocken. Ich sage, ich weiß nicht, wie viel Gliese es gibt, aber ich weiß, Jason kennt sie alle. Das ist also auch uninteressant. Und dann wird es schon dünn, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, dass dies tatsächlich auch der letzte Bonuspunkt ist, den du erstmal kriegen kannst. Und dann sprechen wir so ein bisschen über. Das heißt, jetzt geht es eigentlich um die Entscheidung. Es steht 2-2. Gehst du mit 3-2 in Führung und über den Nachpunkt, der kommen könnte, steht es dann unentschieden vielleicht?
Ja.
Oder verlierst du oder liegst du 3-2 hinten und der Nachpunkt entscheidet darüber, dass es dann auch unentschieden steht, weil du ihn bekommst vielleicht. Ja. Ich würde dir einen Exoplanet nennen. Und ich möchte von dir einfach wissen, aus was besteht der?
Okay.
55, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Zanzri. Leck mich am Arsch. 55 Zanzri E.
Besteht aus Diamant.
Wäre jetzt meine Frage gewesen, besteht hauptsächlich aus Diamanten, aus was könnte er noch bestehen?
Aus was könnte er noch bestehen?
Nein, du hast recht. Scheiße.
So. Also,
3-2 für dich.
Das mit dem Diamant. Also
es ist ja nicht sicher, dass der noch besteht.
Das ist der Punkt.
Gibt, glaube ich, nur eine irgendwie, so ist es geschrieben, eine extrem hohe Dichte, die auf kohlenstoffreiche Atmosphäre hindeutet.
Und das ist eine eigene Planetenklasse. Kohlenstoffplaneten.
Es gibt doch über 2000 Exoplaneten, oder? Die entdeckt wurden seit Kepler. Ja, habe ich das so richtig? Irgendwie so in der Dreh rum. Wieso sucht der mir hier welche raus und du kennst die alle?
Das ist der Prototyp der Klasse der Kohlenstoffplaneten. Also 55 Zanzri ist ein Planet, der recht bekannt ist. Jetzt googelst du hier nach unbekannten Exoplaneten oder was?
Nein. Mach mal weiter.
Okay. Kohlenstoffplaneten steckt im Namen Planeten mit sehr viel Kohlenstoff. Man geht davon aus, dass vor allem im galaktischen Zentrum, wo die protoplanetaren Wolken, aus denen Planeten entstehen, mehr Kohlenstoff enthalten als hier in den Außenbezirken der Galaxie bei uns, dass dort die Planeten, die entstehen, vermutlich kohlenstoffreicher sind. Und ein Kohlenstoffplanet hätte eben eine ganz, ganz andere Chemie als die Erde das hat und als Planeten, die wir kennen, das haben. Ja, die Erde ist ein Silikatplanet letztlich. Auf der Erde ist Silizium das häufigste Element in der Erdkruste und eben nicht Kohlenstoff. Einen Kohlenstoffplaneten können wir uns tatsächlich so vorstellen. Berge aus Diamant, Ozeane aus Öl und eine Art umgekehrter Stoffwechsel für potenzielles Leben, das dort entstehen könnte. Ja? Ich meine, wir auf der Erde, wir ernähren uns von Kohlenstoff. Und wir veratmen das in eine Sauerstoffatmosphäre. Auf einem Kohlenstoffplaneten haben wir keine Sauerstoffatmosphäre, sondern eine Kohlenstoffatmosphäre. Und man könnte sich vorstellen, dass das Leben dort auf Sauerstoff basiert. Das wäre also dass dort Aliens leben könnten, die Sauerstoff als Nahrung zu sich nehmen und das dann in eine Kohlenstoffatmosphäre veratmen. Also praktisch einfach die irdische Chemie reversed. Und das ist auch diese Kohlenstoffplaneten nehmen eine ganz wichtige Rolle ein bei der Suche nach lebensfreundlichen Planeten, weil eine der entscheidenden Fragen ist, müssen bewohnbare Planeten zwingenderweise der Erde ähnlich sein oder können sie auch bewohnbar sein, wenn sie ganz anders sind? Und diese Idee nennt sich Kohlenstoffchauvinismus, dass man davon ausgeht, dass Kohlenstoff das ein überlegenes Element ist, welches das einzige Element ist, aus dem Leben entstehen kann. Und man könnte jetzt, also die VertreterInnen dieses Kohlenstoffchauvinismus, die argumentieren, dass wenn Leben aus anderen Stoffen entstehen könnte als aus Kohlenstoff, dass das auf der Erde dann doch wohl der Fall gewesen wäre. Weil auf der Erde ist Silizium viel häufiger als Kohlenstoff. Sprich, wenn es Leben geben könnte, das nicht auf Kohlenstoff basiert, sondern auf Silizium, dann wären wir das doch. Also dann wären wir doch auf Siliziumbasis. Also die Tatsache, dass auf der Erde das Leben auf Kohlenstoffbasis entsteht, das lässt einige glauben, dass Leben bevorzugt aus Kohlenstoff besteht, überall. Andere sehen das aber anders.
Ja. Wie gesagt, ich würde dir ja jetzt gerne noch irgendwie so ein kleines Leckerli oben drauf geben, ja. Aber du hast leider meine Folge dahingehend kaputt gemacht, weil du einfach schon alle Themen in deinen Antworten untergebracht hast und zu all meinen ausgesuchten, schicken Exoplaneten schon was gesagt hast. Außer WASP 12b, kennst du den auch?
WASP 12b.
WASP 12b. Ja. Was ist bei dem besonders?
Da ist das Besondere, ist auch ein heißer Jupiter, also ein Planet, der in extrem nahe Entfernung zu seinem Stern kreist. Ja. Und zwar so nah, dass er durch die Gezeitenkraft seines Sterns auseinandergezogen wird und eine Art Schweif hinter sich herzieht. Und das führt dazu, dass er tatsächlich auf einer Art Spiralbahn seinem Stern immer näher kommt und in gar nicht allzu langer ferner Zukunft in seinen Stern stürzen wird.
Das ist nicht okay, Jay-Z. Das ist nicht okay. Also hier steht, es ging ja um skurrile Fakten und die, ich habe gleichzeitig, erkläre es mir, als wäre ich 5. manche Exoplaneten wie WASP 12b werden von ihrem Stern langsam aufgefressen, da die enorme Gravitation des Sterns Materie vom Planeten abzieht.
Ja.
Es ist eine Scheiße.
Das ist so ein Planet, wo man sich gefragt hat, wie konnte der in diese Position überhaupt kommen? Der musste migrieren. Das geht gar nicht anders. Hm.
Ja, das macht mich natürlich jetzt alles sehr traurig insgesamt, muss ich sagen. Wir sind aber auch schon bei einer Stunde 20. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht so riesig lange Folgen machen, also so mehrstündige sonstiges. Das heißt, was ich jetzt leider noch offen habe, dass ich schon natürlich auch sagen wollte, hey, wenn es so viele Tausende von entdeckten Exoplaneten gibt, dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch eine entsprechende Kategorisierung dieser Exoplaneten, die man dann nochmal so in ihren Unterschieden nochmal genauer beleuchten könnte, aber das würden wir jetzt heute nicht mehr machen.
Ganz kurz müssen wir das machen. Doch, das müssen wir schon, das ist wichtig, das müssen wir machen.
Ja, okay, leg los.
Also die übergeordnete Kategorisierung, die gröbste, die man machen kann, ist Gesteinsplanet oder Gasplanet. So, das sind die Klassen, die kennen wir aus unserem Sonnensystem auch. So, dann kann man näher unterteilen. Die Gasplaneten, das sind die Jupiter-ähnlichen Planeten. Das sind eben die heißen Jupiter. Das sind die Neptun-ähnlichen Planeten. Es gibt auch heiße Neptune oder Subneptune, also Planeten, die in ihrer Masse, also Gasplaneten, die in ihrer Masse zwischen der Erde und dem Neptun liegen. Der Grund, aus dem das Thema so wichtig ist und wir das noch ansprechen müssen, ist nämlich, dass in unserem Sonnensystem gibt es eine Lücke. Ja, es gibt eine große Lücke der Massen zwischen der Erde und dem Neptun. Also es gibt im Sonnensystem keine Planeten, deren Masse zwischen der Masse der Erde und der des Neptuns liegt. Und das ist eine große Lücke. Ja, es gibt Planeten, die masseärmer sind als die Erde. Es gibt Planeten, die massereicher sind als der Neptun. Dazwischen gibt es nichts. Und dann könnte man sich die Frage stellen, kann es solche Planeten nicht geben? Und die Suche nach Exoplaneten hat gezeigt, doch, die gibt es und die heißen Supererden. Ja, also Gesteinsplaneten, die massereicher sind als die Erde, die nennen wir Supererde. Auch da, die Bezeichnung Supererde sagt nichts aus darüber, ob der Planet lebensfreundlich ist. Ja, Supererden sind alle Gesteinsplaneten, die massereicher sind
als die Erde. Wie kommen wir denn auf so bescheuerten Namen wie Supererden?
Naja, erdähnliche Planeten, die massereicher sind als die Erde. Supererden. Hm. Also, das finde ich ganz naheliegend eigentlich.
Ja.
Ja. Aber ich gebe dir insofern recht, der Name ist ein bisschen irreführend, weil natürlich viele Menschen dann an Planeten denken, die auch irgendwie lebensfreundlich sind, die
ja
irgendwie erdähnlich sein
können. So eine Erde in Geilheit.
Ja.
Ohne Arschlöcher und so. Ja.
Nee, das heißt Supererde leider nicht. Hm. Und dann kann man auch Unterteilungen machen nach zum Beispiel Ozeanplaneten. Es könnte Planeten geben, die vollständig von Ozeanen bedeckt sind, auf denen es keine Landflächen gibt. Und da kommen dann wieder chemische Eigenschaften ins Spiel, über die wir schon mal kurz gesprochen haben. Wenn wir Ozeanplaneten haben, auf denen es Ozeane gibt, die viel, viel, viel größer sind als die auf der Erde, auch tiefer, also hunderte Kilometer tief, dann würde am Boden dieser Ozeane, wäre der Druck so hoch, dass das Wasser sehr exotische Formen annehmen würde. Es würde Eis entstehen, aber nicht durch die niedrige Temperatur, sondern allein durch den Druck. Ja, das Wasser würde fest durch den Druck, ein exotisches Eis, und diese Formen des Eises könnten eine Schicht bilden zwischen dem Ozean und der Kruste und so auf diese Weise verhindern, dass chemische Elemente ausgetauscht werden können zwischen der Kruste, Alter, also der Lithosphäre, ey, und den Ozeanen.
Ich bin mir nicht sicher.
Was?
Ich meine, du hast mir mal von einem Gliese-Planeten erzählt, mit dieser Eisgeschichte.
Ja.
Irgendwie, wo du gesagt hast, und da warst du auch noch ziemlich klein, so, wo du dann gesagt hast, ja, und dann gibt es diesen Gliese-Planeten und so, und da gibt es quasi heißes Eis, weil auf diesem Planeten ist es irgendwie, was weiß ich, 500 Grad oder was auch immer, keine Ahnung. Aber es gibt halt trotzdem Eis, und dieses Eis gibt es aber nicht wegen der Temperatur, sondern durch den hohen Druck. Ja. Und da war ich schon raus damals. Und jetzt viele Jahre später hat sich eigentlich nichts verändert.
Aber dieses heiße Eis, könnte eben, wie gesagt, eine Art Schicht bilden zwischen der Kruste und dem Ozean und verhindern, dass Stoffe ausgetauscht werden zwischen Ozean und Erdkruste. Und auf der Erde ist der Stoffaustausch zwischen Ozean und Erdkruste ganz entscheidend für die Stabilisierung des Klimas. Ja? Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf etc. Und das lässt uns glauben, dass Ozeanplaneten vermutlich nicht lebensfreundlich sind oder nicht so lebensfreundlich, wie man denken könnte, weil sie sehr leicht kippen könnten. Ja? Das ist das Ding mit Ozeanplaneten. Vermutlich klimatisch sehr instabil. Und eine andere mögliche Klasse von Planeten, die noch sehr spannend ist in Bezug auf die Bewohnbarkeit, sind hochexzentrische Planeten. Sprich Planeten, die...
Gibt es auch so hochdramatische Planeten?
Nee, aber Exzentrizität ist einfach nur, das sagt, wie langgezogen ist die Umlaufbahn des Planeten. Also Exzentrizität 0 wäre eine Kreisbahn, eine perfekte Kreisbahn. Und wenn wir einen Planeten haben, dessen Umlaufbahn extrem oval ist, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Planeten nur ein Teil der Zeit in der habitablen Zone sind und dann sozusagen die habitable Zone wieder verlassen. Ja? Also sie wären nur ein Teil des Jahres lebensfreundlich sozusagen, und dann wären sie zu heiß und dann wären sie zu kalt. Die Jahreszeiten würden auf diesem Planeten sozusagen entstehen durch die elliptische Umlaufbahn. Und dann kann man sich jetzt fragen, wie würden solche Planeten wohl aussehen? Ja, man kann sich dort vorstellen, im Sommer würde es nicht nur wärmer, sondern im Sommer würden die Ozeane verdampfen und der ganze Planet würde zur Wüste. Im Herbst würden die Ozeane dann auskondensieren. Es gäbe tosenden Regen, bis die Ozeane wieder voll wären. Und das Leben auf dem Planeten könnte wieder erwachen. Im Winter würden die Ozeane gefrieren und eine dicke Eisschicht bis zum Äquator würde den ganzen Planeten umgeben.
Also du würdest sagen, für Menschen auch eher unfreundliche Bedingungen.
Okay. Und im Frühling würde das Eis wieder auftauen. Und für Menschen natürlich völlig unbewohnbar. Hm. Aber auch da kann man sich die Frage stellen, könnte man sich vorstellen, dass außerirdisches Leben sich an sowas anpassen kann? Es gibt eine Serie, die jetzt rausgekommen ist, Three Body Problem. Und die Santi, also praktisch die Zivilisation, die dort einen Planeten, also der grobe Plot ist, man hat auf einem Planeten 4 Lichtjahre entfernt, also wie Proxima B, gibt es eine technische Zivilisation, die Santi, und die müssen von ihrem Planeten flüchten auf die Erde. Und der Grund, aus dem sie flüchten müssen, ist letztlich die Chaos-Theorie. Die leben auf deren Planetensystem, ist ein Planetensystem mit 3 Sternen. Und dadurch ist diese Umlaufbahn extrem instabil. Und auf dem Planeten gibt es immer mal wieder Phasen, in der der Planet komplett zufriert. Und es gibt Phasen, in der der Planet eine einzige Wüste wird. Und was die Santee eben machen, sie können sich sozusagen dehydrieren. Also sie können sich austrocknen, sodass sie sozusagen nur noch, ja, in einer Art, dass sie eigentlich tot sind, dass sie nicht mehr lebendig sind. Aber sie überwintern dann sozusagen nur. Und wenn der Planet dann sozusagen wieder in eine lebensfreundliche Phase eintaucht, dann können sie sozusagen wieder erwachen. Und das ist eine Frage, die kann man sich stellen. Könnten auf solchen exzentrischen Planeten Außerirdische existieren, die diese Phasen, in der der Planet nicht bewohnbar ist, im Sommer und im Winter, die irgendwie überstehen? Das wäre eine ganz andere Evolution als unsere. Es gibt auch die Idee, dass man sagt, wenn diese Planeten nicht lebensfreundlich sind, aber sie könnten für eine bestimmte Zeit lebensfreundlich sein, ob wir Menschen nicht theoretisch diese Planeten sozusagen, wie könnte man das, wie sagt man das, ob wir Menschen nicht Leben auf diesem Planeten aussetzen könnten und sie auf diese Weise bewohnbar machen könnten. Ja, es gibt die Idee von sogenannten Genesis-Sonden, sprich, man würde irdisches Leben nehmen, würde es auf anderen Planeten sozusagen, würden die Planeten damit infizieren. Ja, und würde so das Leben im Universum verbreiten. Das ist vor allem für Planeten interessant, die für eine bestimmte Zeit prinzipiell lebensfreundlich wären, aber auf denen das Leben eben nicht von alleine entstehen kann. Und wenn man sich dann überlegt, wir denken jetzt darüber nach, das zu machen, kann man sich natürlich auch wieder reverse die Frage stellen, haben andere außerirdische Lebensformen das nicht vielleicht schon gemacht? Und ganz, ganz, ganz herumgesponnen, könnte das irdische Leben nicht auf diese Weise entstanden sein. So. Aber das ist natürlich Spekulation.
Schisi, wir hatten einen wilden Ritt von der gebundenen Rotation und der Rare Earth Theory über die grundsätzliche Frage, was dich an Exoplaneten fasziniert, die Transitmethode. Wobei ich insbesondere bei der Transitmethode finde, dass du ja, die irgendwie schon sehr langatmig auch erklärt hast. Also ich kann halt immer nicht verstehen, wenn man dir eine Frage stellt.
Ja.
Und die ist auch, also die ist, das ist keine mit 23 Nebensätzen, sondern das ist eine Frage. Und dann kommt eine 10-minütige Antwort in einem Podcast. Die Leute wollen einfach nur kurz.
Glaube ich halt nicht.
Ja, aber guck doch mal, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen liegt mittlerweile bei, wenn du dir so TikTok aktuell, ja, die erfolgreichsten Videos liegen so bei 8 bis 9 Sekunden.
Ich weiß.
8 bis 9 Sekunden. Das heißt, deine Antwort auf eine relevante Frage darf nicht 10 Minuten sein.
Aber ich finde das furchtbar. Ich weigere mich da aus Prinzip mitzugehen. Ich kann die Transitmethode dir in einem Satz erklären. Der Planet schiebt sich vor seinen Stern, verdunkelt Licht, das können wir messen. Aber das will auch niemand hören.
Ich würde ja eher sagen, die Transitmethode erkennt Exoplaneten, indem sie die Helligkeit eines Sterns misst und auf einem vorbeiziehenden Planeten schießt, wenn das Licht periodisch schwächer
wird.
Ja, das wolltest du eigentlich eher sagen.
Das ist schon dasselbe, was ich gesagt habe.
Ja, es ist schon meine Aussage schon präziser. Ich würde sagen, du kriegst nochmal einen Punkt und es steht dann 3 zu 3. Ja,
genau.
Dann hätten wir auch die spannende Situation, dass der Nachpunkt darüber entscheidet, wer gewinnt.
Stimmt, der würde dann entscheiden.
Wobei es auch ungewöhnlich ist, dass du in einer Verhandlung aus einer Situation für dich sicherer Sieg, schlimmstenfalls unentschieden, die Gefahr machst, dass du vielleicht noch verlieren könntest.
Ich weiß halt, dass ich nicht verlieren werde. Woher willst du mir die planetarische Diskriminante von Tatooine herleiten?
Wenn ich Zeugen habe?
Aus den Filmen musst du ja, aber die brauchen ja auch eine Quelle.
Also die müssen das nur bezeugen.
Nee.
Nein, wenn die bezeugen, dass der Tatooine das erfüllt, natürlich.
Aus dem Film brauche ich praktisch etwas, woraus man herleiten kann, natürlich. Nein,
nicht aus dem Film. Wenn es ein Star Wars-Fan ist, ich habe mich schon gewundert, dass du dich darauf einlässt.
Nein.
Wenn es ein Star Wars-Fan ist, dann ist der absoluter Experte.
Nein.
Ja, natürlich.
Was ist denn das für eine Argumentationstaktik? Ich muss dir nur irgendeine Person zeigen, die mir sagt, das stimmt so. Und dann stimmt das. Nein.
So läuft das heute, Gigi.
Ich weiß.
Gewöhn dich dran.
So läuft das auch, aber wir machen da nicht mit. Genauso wenig wie bei diesen 9-Sekunden-Sachen. Ich weiß ja selber, dass wenn mein Ziel jetzt ist, dass ich mit einem Thema an die Massen komme, dann weiß ich selber, wie ich das machen muss. So ist auch in den Instagram-Videos versuche ich das ja auch kürzer zu machen. Aber dafür haben wir den Radio Rebel Podcast, dass wir das gerade nicht machen, sondern dass wir fragen.
Nein, das ist ja auch
den Platz geben, den wir auch verdient haben.
Wäre ja auch vollkommen irrsinnig. Und gerade bei Exoplaneten wird es ja auch dahingehend schwierig. Insgesamt habe ich es trotzdem in Anbetracht der Folge und in meiner Vorabbegeisterung, meiner Vorfreude, die sich ja ehrlich gesagt so ein bisschen in Grenzen hielt, habe ich sehr, sehr genossen, wie wir über Exoplaneten philosophiert haben. Deswegen jetzt tatsächlich nochmal, nachdem wir eben ja gerade über die Fähigkeit des Austrocknens und des Wiederbelebens, musste ich sofort dran denken, das wäre doch schön, wenn es auf einem Planeten ist, wo dann die Spezies sich so dran gewöhnt hat, dass sie quasi dann mittrocknet komplett.
Genau.
Und sich dann mit einem schönen, kühlen Schluck Malzbier quasi wiederbelebt rechtzeitig. Ja, von daher nochmal Prost auf Edith. Vielen, vielen Dank für das tolle Thema Exoplaneten.
Und wir beenden das mit einem Zitat.
Mhm.
Mit zwei Zitaten.
Mit zwei Zitaten? Na, bin ich mal gespannt.
Einmal Giordano Bruno, 1584. Ja, 1584, vor über 400 Jahren. Ich behaupte, dass das All unendlich ist, dass eine Unzahl von Weltkörpern existiert. Gestirne, Erden, Sonnen. Ja? Also Giordano Bruno hat 1584 schon die Existenz von Exoplaneten vorhergesagt, landete dafür auf dem Scheiterhaufen. Und dann Isaac Newton im 18. Jahrhundert. Und wenn die Fixsterne die Zentren ähnlicher Systeme sind, werden sie alle nach einem ähnlichen Entwurf konstruiert und der Herrschaft des einen unterliegen. Also noch ein bisschen religiös angehaucht, aber auch da der Gedanke, wenn es woanders Sterne gibt, dann werden diese Dinge dort genauso funktionieren wie hier.
Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema ab. Müssen ja nicht losen, weil dies kein gelostes Thema war, sondern ein Wunschthema. Und als Losthema noch offen ist die Folge über Sex.
Ja.
Das ist ja auch ein Sprung von Exoplaneten zu Sex.
Ja, das ist ein kleines Downgrade, aber...
Ja, die einen Hörer sagen so, die anderen Hörer sagen so, ne?